Ihr hört Coloradio und es ist der vierte Dienstag im Monat, nicht im Montag. Und deswegen ist es wieder Zeit für Pentaradio vom Chaos Computer Club Dresden. Mein Name ist Stefan Majewski und ich bin hier heute mit Honky, mit Simon.
Hallo.
Und mit Christoph.
Hallo.
Und wir fangen natürlich wie immer an mit den News. Und so, wenn wir da mit den News irgendwann durch sind, kommt es zu unserem Thema. Und das Thema diesen Monat ist Roboter, Machines Serving Somebody.
Oh, wer hat denn den Sendungstitel sich ausgedacht? Das ist aber schick. Sehr schön. Damit wir schnell zum Thema kommen können, weil das Thema ist mehr als eine Sendung lang, denke ich mal, würde ich vorschlagen, wir fangen direkt mit den News an. Was haben wir zur Gesellschaft, Macht und Technik zu sagen? Simon war da, ich weiß es, weil ich war neben ihm.
Genau, das ist einer von euch beiden, die müsst es erzählen, ich war nicht mit dabei heute.
Alles klar. Gesellschaft, Macht, Technik ist sozusagen eine Initiative des Chaos Computer Club Dresden, würde ich mal im weitesten Sinne sagen, um eine Veranstaltungsreihe zu organisieren, die im April starten soll, habe ich gehört.
Im April soll es losgehen. Es geht um Automatisierung. Man kann dort als Workshop-Teilnehmer oder Workshop-haltender Referent dort noch mit agieren. Wenn ihr also gute Sachen rund um Automatisierung macht, wendet euch an diese Leute, die suchen immer noch interessante Themen.
Genau, den Link tun wir dann dafür wieder in die Shownotes.
So sieht's aus.
Genau. Dann haben wir noch ein paar andere Links, die wir hereintun können auf Dinge, die in den letzten Wochen passiert sind im Februar. Einmal gab es eine Gesprächsrunde beim MDR, wo ich wieder zu Gast war. Das war zum Safer Internet Day. Der war jetzt anscheinend vor 3 Wochen mittlerweile, am Dienstag, den 5. Und da wurde diskutiert zu dem Thema, ob man überhaupt sicher als Privatperson im Internet unterwegs sein kann. Und ich habe versucht, dass es nicht so alles so depressiv ist, wie wir es manchmal vielleicht ein bisschen darstellen, wenn wir über irgendwelche Exploits reden, sondern ein bisschen produktive Hinweise zu geben. Es war auch da ein Mitarbeiter von der Professur für Datenschutz von der TU Dresden. Es war da eine Rechtsanwältin, die sich mit Stalking und Mobbing und sowas beschäftigt. Und es war da der Vorsitzende von der Stiftung Datenschutz. Das ist eine Sache, die mir auch noch nicht bekannt war. Und zwar gibt es da so eine Bundesstiftung, also so rechtlich gesehen ähnlich wie die Stiftung Warentest, die sich mit Datenschutz befasst. Die wurde damals von unserer Ex-Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger ins Leben gerufen. Und die scheinen so einigermaßen auf der richtigen Seite des Kampfes zu stehen, was so zum Beispiel DSGVO angeht. Die machen viel, Unternehmen zu erklären, wie diese DSGVO richtig umzusetzen ist und allgemein ein bisschen für Datenschutz zu werben. Und genau, das ist ein 3-stündiger Podcast, das kann man finden. Wenn man tatsächlich, ist das ein Podcast, der ist nicht nach 7 Tagen depubliziert worden.
Sondern nach einem Jahr?
Nach einem Jahr tatsächlich, ja. Das kann man finden, wenn man in der Podcast-App der eigenen Wahl nach Dienstags direkt sucht, so heißt das Sendungsformat. Und dann findet man diese 3-Stunden-Diskussion, also mit ein bisschen Musik abgezogen, irgendwie 2:20. Und kann sich das anhören. Ich habe da jetzt auch schon ein paar andere Folgen von gehört, so über die Deutsche Bahn oder sowas. Ist eigentlich eine ganz interessante Sendungsreihe. Und wenn wir schon beim Thema Podcast sind, muss ich natürlich ganz schamlose Eigenwerbung machen.
Werbung in eigener Sache.
Genau.
Ich wollte nur mal einen Jingle einspielen.
Denn normalerweise habe ich jetzt die letzten Monate immer neue Folgen von Gar nicht so einfach gehabt, von meinem ersten Podcast, die teilweise hier auch eingespielt wurden. Das werden wir jetzt wahrscheinlich heute nicht machen, weil ihr relativ lange über Roboter reden werdet.
Oder aber wir hängen es hinten dran.
Ja, mal gucken. Vielleicht für die Internetversion. Ne?
Ja.
Und seit gestern gibt es jetzt von mir eine neue Podcast-Reihe, denn diese Podcast-Reihe heißt Der Space-Tourist. Da besuche ich Hackerspaces.
Was ist denn ein Hackerspace? Ich meine, hier hören auch Leute zu, die das vielleicht noch nie gehört haben.
Das kann
ich
jetzt nicht sagen, weil das wird in dieser Folge prominent erklärt.
Mhm.
Also wer da jetzt interessiert ist, was so ein Hackerspace ist, der kann, während hier die Deutsche Bahn
unser Hackerspace ist nahe der Bahn, wie man hört.
Genau, kann man sich das dort gerne anhören. Das ist auch nicht allzu lang. Es sind 10 Minuten, das ist doch eine Investition, die kann man mal tätigen. Das sind jetzt nicht 2 Stunden wie diese MDR-Sache. Und auch das sollte man über Podcast-Apps finden können. iTunes lässt sich leider Zeit damit, das in ihr Verzeichnis aufzunehmen, aber wenn man auf meine Seite geht, die wir sicher auch in die Shownotes tun können, oder wenn man zum Beispiel bei Podlove sucht, findet man den Space Tourist Podcast. Und die erste Folge ist aus dem Eigenbaukombinat in Halle. Das kennt ja Honky ganz gut.
Ja, das Eigenbaukombinat in Halle ist sehr schön. Geht ins Eigenbaukombinat in Halle.
Genau.
Werbung in eigener Sache.
Und das leitet gleich über zu der nächsten Meldung, die ich schon letzte Woche hier mir auf die Liste gesetzt hatte, einfach weil es wieder so bizarr ist. Denn genau das ist mir gestern auch passiert. Denn wenn man einen neuen Podcast veröffentlicht, dann geht man ja rum und trägt den in alle möglichen Seiten ein, die Podcast-Verzeichnisse haben. Also halt Bitlove hatte ich gerade erwähnt. Es gibt auch G-Podder, es gibt Stitcher und es gibt halt auch iTunes. Das ist so der große Marktführer, von dem alle anderen abschreiben quasi. Und da kann man halt hingehen und kann seinen Podcast da eintragen und dann kann der in allen möglichen Podcast-Apps gefunden werden. Wenn man sich nun bei iTunes anmelden möchte, man weiß ja, das ist eine Apple-Seite, ein Apple-Produkt, dann braucht man halt so eine Apple-ID, also halt bei denen ein Benutzerkonto. Und ich habe mich da also versucht anzumelden mit meinem Firefox auf meinem Linux-Rechner und habe dann irgendwie das Problem gehabt, dass ich zwar reinkam prinzipiell, also es hat mein Passwort akzeptiert, aber wenn ich dann was machen wollte, bin ich wieder auf die Login-Seite zurückgeworfen worden. Und letzte Woche gab es dazu so eine ähnliche Geschichte, dass jemand, wenn er auf die Apple-ID-Anmeldeseite gegangen ist, einfach eine Serverfehlermeldung bekommen hat. Also der Webserver hat dann halt einfach gesagt, hier sind Dinge kaputt, geh weg.
Und warum hat er das gemacht?
Ja, weil im User Agent Linux drin stand. Also wenn du in deinem Browser eine Webseite aufmachst, dann wird so ein User Agent String mitgesendet, der sagt, was du für ein Gerät hast.
Das macht man, damit man halt auch seitenspezifisch Sachen anzeigen kann und die Apple-Preise dann halt ein bisschen teurer sind für die Apple-Benutzer.
Ja, also die freundliche Erklärung wäre halt, dass du zum Beispiel eine Mobilseite auslieferst statt einer Desktop-Seite, wenn du mit dem Telefon ankommst. Oder zum Beispiel, dass du, wenn du auf eine Download-Seite gehst, dir dann die richtige Datei angeboten wird für Windows und Exe oder für Mac so ein .app-Paket oder was auch immer. Aber in dem Fall haben sie einfach gesagt, Linux-Nutzer brauchen wir nicht. Und das ist, kann man jetzt sagen, ja, Linux-Nutzer verwenden ja sowieso kein Apple. Aber was ist denn zum Beispiel, wenn du dein Telefon verlierst und möchtest das gerne wiederfinden über diese Find My iPhone-Funktion und machst das dann irgendwie auf deinem Linux-Rechner zu Hause? Geht nicht. Findest du halt nicht wieder.
Also im Thema Netzneutralität, schreiben Sie halt vor, welche Geräte man benutzen soll, um die Apple-Webseite zu besuchen. Und das ist keine gute Sache. Nicht nur, dass es jetzt technisch dich einmal betraf, sondern es gibt auch andere Dienste, genau, die das da ähnlich vollziehen wollen.
Ja, da muss ich mir schon zweimal überlegen, ob ich noch einen neuen Podcast mache, weil dann muss ich mich wieder bei Apple anlegen.
Haben Sie denn gesagt, dass das Absicht ist oder ist das ein zufälliger Fehler?
Schon sehr auffällig, dass es eigentlich kein Zufall sein kann. Also wenn man halt das Linux irgendwie durch Minux ersetzt, also einen Buchstaben verändert, dann geht es halt plötzlich alles.
Ach je. Okay, wenn wir schon bei Filtern von Nutzerschaft sind, gehen wir weiter zum Aktionstag gegen Upload-Filter am 23. März. Der ist in der Zukunft, wie ihr wahrscheinlich an dem Monat gemerkt habt, aber es gibt bereits jetzt schon Versammlungen, zum Beispiel am 2. März in Berlin. Und dort soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass nämlich die Abstimmung der Upload-Filter Artikel 13 im März oder April im Europaparlament ansteht. Das heißt, es wurde sich jetzt beraten. Es gibt allgemein einen Entwurf, einen Gesetzentwurf und das Europaparlament kann jetzt halt gegen Ende März, Anfang April darüber abstimmen und jeder ist dazu aufgerufen, seine Meinung zu den Upload-Filtern kundzutun. Können wir ganz kurz erklären, was Upload-Filter sind für jemanden, der das noch nie gehört hat?
Ja. Also der Kontext ist, dass seit einigen Jahren nun die EU-Gesetzgebungsmaschinerie dabei ist, eine Urheberrechtsgesetznovelle zu machen. Beziehungsweise eine Urheberrechtsdirektive oder wie das dann auch immer heißt.
Es ist eine Richtlinie, das heißt, die muss dann noch von den Einzelstaaten umgesetzt werden und gilt nicht direkt, also es ist keine EU-Verordnung wie die Datenschutzverordnung, die direkt gilt.
Genau, und da gibt es zwei besonders kontroverse Artikel, nämlich diesen Artikel 11, der das Leistungsschutzrecht, was auf deutscher Ebene schon völlig gegen die Wand gefahren ist und in Spanien auch genauso Totalschaden ist, jetzt nochmal auf EU-Recht umsetzt, also dass es auch alle anderen 26 Staaten mitmachen müssen. Und es gibt diesen Artikel 13 mit den Upload-Filtern, dass jeder Plattform, die in irgendeiner Form nutzergenerierte Inhalte erlaubt hochzuladen, was ja heutzutage so gut wie alle Webseiten sind, müssen jetzt irgendwelche Upload-Filter davor klemmen, wo automatisiert geprüft wird, ob irgendwelche Urheberrechtsansprüche vorliegen. Und das sind Systeme, die sind derart bizarr komplex, das ist eigentlich nicht zu leisten, sowas selber zu bauen. Also es ist
gerade durchaus als kleiner Anbieter von Videos oder wenn man mal eine Klassenfahrt macht und da ein paar Videos hat oder sowas,
ist extrem schwierig. Ich muss ja irgendwie, wenn ich zum Beispiel prüfen möchte, dass es sich um einen Plagiat handelt oder um einen illegal hochgeladenen Film oder sowas, muss ich ja eine Datenbank von allen möglichen Filmen vorliegen haben und sowas aufzubauen kann eigentlich nur YouTube oder Facebook leisten. Oder es wird dann wieder irgendein EU-Projekt geben von T-Systems oder sowas, wenn sie dann mit Zwang irgendwie eine EU-Alternative haben wollen. Und also da werden die kleinen Anbieter hier richtig effizient aus dem Markt verdrängt werden wahrscheinlich. Oder sie müssen dann halt ihren Upload-Filter von Google oder Facebook einkaufen. Und dann weiß man natürlich, was das wieder mit der Netzneutralität macht oder mit der, im Zweifelsfall mit der Meinungsfreiheit, wenn Google dann einfach sagt, ja, alle Inhalte, die irgendwie uns nicht passen, die sind halt einfach jetzt ab sofort gegen das Copyright, weil wer soll das bitte überprüfen? Dafür haben ja die Anbieter eben nicht die Kapazität, deswegen muss man es ja automatisiert filtern.
Genau,
Also
also
das ist
geht auf die
alles,
Straße,
alles ganz
wehrt euch
furchtbar.
dagegen, weil es ist ein Angriff auf unsere Freiheit, auf unsere Demokratie eigentlich, weil es halt die Möglichkeit beschränkt, sich zu äußern.
Genau. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, es gab dazu einen Tweet von der GEMA. Also dieser ganz merkwürdige Verein, der von allen möglichen Leuten Geld haben will, die Musik abspielen, selbst wenn die Musik unter CC-Lizenzen steht. Das ist ein ganz anderes Fach, aber das sind halt ganz beinharte Urheberrechtslobbyisten und die haben einen Tweet rausgehauen, wo es um dieses Thema ging, ja, wie sollen da irgendwie urheberrechtlich geschützte Materialien erkannt werden und wie soll dann auch sowas wie Parodien erlaubt werden. Und da meinten die, ja, aber künstliche Intelligenz kann heute so viel. Künstliche Intelligenz kann irgendwie, was hatten Sie als Beispiele, einparken. Kann künstliche Intelligenz von
Oh je.
alleine. Da kann künstliche Intelligenz doch sicherlich auch zwischen Original und Parodie unterscheiden.
Ja, man muss dazu sagen, dass künstliche Intelligenz gar kein einfaches Thema ist. Also was da der Unterschied zu normalen Algorithmen ist und was die Bewertbarkeit von solchen Algorithmen angeht. Also wenn man im Nachhinein nicht mehr reinschauen kann, warum eine KI eine bestimmte Entscheidung gegriffen hat, begangen hat, dann kann man natürlich auch schön die Schuld von sich legen. Ne? Also man kann dann auch schön sagen, ja, die KI hat gesagt, das ist halt jetzt Copyright verletzend, aber gut, dann ist es halt ein Parteivideo von deiner eigenen Rede und wenn das halt dann nicht in der Wahl zustande kommt, weil halt YouTube meint, das sei halt Plagiat, dann ist es halt so, hat
Genau.
die KI gesagt.
Ich meine, das ist ja eine derartig schwachsinnige Position, die es wird auch sicher in der KI geben oder man kann auch sicher eine bauen, die zwischen Original und Parodie unterscheiden kann. Ja, zeig mir mal eine natürliche Intelligenz, die zuverlässig zwischen Original und Parodie unterscheiden kann. Dann reden wir weiter.
Ja, das ist gar nicht so einfach.
Schamlose Eigenwerbung.
Ja, aber nicht für mich. So, eine Meldung haben wir noch. Und zwar gab es eine Meldung zu viel versendeten SMS. Wer hier im Raum versendet SMS?
Also ich kriege manchmal so eine SMS als Zwei-Faktor-Authentifizierung, wenn ich mich bei Steam anmelde oder sowas.
Und klingelt da dein Telefon, wenn die SMS kommt?
Da gibt es so einen
Genau, dieses
Plump-Plump-Nachrichtensound, ne?
Plimp-Plimp ist nämlich gar nicht so unwichtig bei SMS. Es gibt nämlich SMS, die auch ohne Plimp-Plimp angeliefert werden. Diese kommen meistens von staatlichen Behörden, um halt Telefonnachverfolgung zu machen. Und in den letzten Jahren ist die Anzahl der stillen SMS weitaus gewachsen. Und zum ersten Mal in diesem Jahr fallen bestimmte Bereiche der Meldung einfach raus. Das heißt, das Bundesministerium des Inneren weigert sich, bestimmte Zahlen offenzulegen. Bei bestimmten Sachen haben sie es auch schon immer gemacht. Das zum Beispiel bei das Bundesamt für Verfassungsschutz, ah nee, beim BND.
Bundesnachrichtendienst.
Bundesnachrichtendienst haben sie es nicht veröffentlicht, weil das dann unter Geheimhaltung liegt. Aber beim Bundesamt für Verfassungsschutz haben sie es jetzt zum ersten Mal zurückgehalten, die Zahl. Letztes Jahr waren es 180.000 SMS, die das Bundesamt für Verfassungsschutz versendet hat. Im Wesentlichen, um halt Leute zu überwachen, Bewegungsprofile zu erstellen und halt um zu schauen, wo sich gerade jemand befindet. Und da geht es nicht irgendwie um Kinder, die nach der Schule verschwunden sind, sondern da geht es im Wesentlichen um Leute, die angeblich oder vielleicht auch wirklich unsere Verfassung gefährden.
Also
Und
180.000 pro Jahr als in Verhältnissetzung mal ist alle 20 Sekunden eine etwa.
ja, und das ist nur das Bundesamt für Verfassungsschutz. Also das BKA hat 21.000 versendet und die Bundespolizei hat 50.000 versendet. Auch der Zoll hat so die Größenordnung 180 bis 200.000 verschickt.
Und die 16 Länderpolizeien sind hier noch nicht aufgeführt.
Genau, da geht
Die
es nämlich nur um
verschicken
die.
ziemlich sicher auch welche.
Ja, also überlegt mal, ob das eine gute Sache ist oder nicht. Ich empfehle da die Lektüre von netzpolitik.org. Den Link findet man auch wieder in den Shownotes.
Man muss auch dazu sagen, dass stille SMS auch nicht die einzige Variante sind, wie dein Telefon geortet werden kann. Es gibt ja dann auch noch Funkzellenabfragen zum Beispiel.
Ja, Funkzellenabfragen sind halt so einmal mit dem großen Rechen über die Funkzelle. Das heißt, jeder wird
Genau.
davon betroffen. Das gibt es auch. Ist
Also
auch im neuen Polizeigesetz
zum Beispiel, wenn jetzt eine Demo ist, einfach mal
geplant.
gucken, wer ist denn alles da?
Haben sie in Dresden auch das öfteren gemacht am
Genau.
13. Februar. Wenn man das natürlich macht, weiß man, wer letztes Jahr auch schon da war. Wenn man das davor macht, weiß man, wer das Jahr davor schon da war. Und dann kann man gleich die richtigen Leute rausfiltern.
Wenn wir bei Funkzellenabfragen sind, da gibt es jetzt das Funkzellenabfragen-Informationssystem in Berlin, was der Ulf Burmeier gebaut hat da. Und da kann man sich jetzt zumindest über seine Funkzellenabfragen in Berlin informieren lassen. Link kommt in die Shownotes, habe ich gerade nicht im Kopf.
Sehr schön. Von stillen SMS kommen wir gleich zu unserem noch stillen Gast und unserem Thema. Wir hören aber uns vorher noch einmal Audio Binger Enchanted Forest an. Viel Spaß damit und bis gleich. Willkommen zurück beim Penta-Radio auf Coloradio, der monatlichen Sendung des Chaos Computer Clubs Dresden. Wir wollten uns heute mit Robotern beschäftigen, damit genau. Wir überhaupt wissen, was ein Roboter ist. Eine kleine Definition, die ich aus einem enzyklopädieartigen Website-Gebilde aus dem Internet entnommen habe. Ein Roboter ist eine technische Architektur, die üblicherweise dazu dient, dem Menschen häufig wiederkehrende mechanische Arbeit abzunehmen. Roboter können sowohl ortsfeste als auch mobile Maschinen sein und werden mit Computerprogrammen gesteuert. Die Wortbedeutung hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. Und was damit gemeint ist, ist eigentlich, was wir jetzt uns auch genau anschauen werden. Wir gehen einfach mal so ein paar der bekannten Roboter durch und versuchen mal rauszubekommen, was so der Kern eines Roboters ist. Genau. Dafür haben wir uns einen Gast eingeladen, den Christoph.
Ja, hallo, nochmal.
Der Christoph war bei uns an den Lightning Talks. Das war eine Veranstaltung, die auch jetzt bei uns einmal im Monat stattfindet, wo man so aktive Projekte vorstellt. Also was man gerade so programmiert, wofür man sich gerade so interessiert, wo man vielleicht noch ein paar Leute sucht. Und da hat der Christoph genau das gemacht, worauf ich seit Jahren warte. Er hat nämlich das Wort Roboter gesagt. Und niemand wollte bisher mit mir über Roboter reden. Ja. Und ich hoffe ja,
ich habe das auf der Mailingliste von euch gesehen. Und dass ihr halt so Lightning Talks macht. Und da ich halt so ein kleines Bastelprojekt schon seit einiger Zeit so ein bisschen nebenbei am Laufen hatte, habe ich mir gedacht, naja, das könnte man eigentlich auch mal so der Öffentlichkeit oder mal hier so ein paar Leuten vorstellen. Da gibt es bestimmt irgendjemanden, der sich dafür interessiert. Und ja, so ist es dann natürlich auch gekommen. Da war dann natürlich dann der Honky ganz begeistert davon.
Ist auf jeden Fall der richtige Ort, über seine Robotersucht zu sprechen.
Und ja, da hat er sich halt, war es halt so, dass er mich dann sozusagen gleich mal hier mit eingeladen hat für eine kleine Radiosendung.
Genau. Wenn wir schon beim Thema Lightning Talk sind, wie würdest du dein Projekt in möglichst wenigen Sätzen beschreiben? Was hast du gebaut? Was hast du gemacht?
Im Grunde genommen ist das eigentlich ein ein Roboter, der eben halt auf ja, 6 Beinen läuft. Also er, wenn man so will,
okay, also
er sich grob an einem Insekt.
Im Grunde okay, weil Menschen 2, Katzen 4 und genau. Insekten eher so 6 bis 8. Oder warte, nee, da muss man aufpassen. Biologen sind böse, wenn man da Spinnen und Käfer irgendwie durcheinander bringt.
Genau, ja, Spinnen sind ja keine Insekten, ja. Streng genommen.
Okay, das heißt, wie groß ist das ungefähr? Was muss man sich darunter vorstellen? Ist das jetzt so Handteller groß? Ist das, kann man drauf sitzen, 3x3 Meter? Nee, oder?
So groß ist es nicht. Also im Grunde, die Technik oder die Servos, die da verbaut werden für die Gelenksteuerung, die haben jetzt keinen großen Drehmoment. Das sind relativ kleine Servos und das erlaubt natürlich keinen allzu großen Roboter. Also der ist jetzt, sagen wir mal so, wenn man den so ausbreitet, ist der vielleicht so 30, 35 Zentimeter oder so vielleicht in der Länge oder so und dann ungefähr auch nochmal so breit.
Okay. Das ist
so die Größe, die ich da so anvisiere.
Das heißt, käferartig, hat er irgendwelche Sensoren, mit denen er seine Umwelt wahrnimmt, oder ist das erstmal ein Beinprojekt, also was quasi laufen kann, gesteuert von einer Einheit, die wie Fernbedienung oder sowas?
Im Grunde genommen hatte ich das eigentlich erstmal nur so als ich sag mal so, diese Laufsteuerung sozusagen erstmal nur zu machen. Man kann natürlich so ein Projekt natürlich beliebig erweitern, ja. Also man kann diverse Sensoren halt an so ein Projekt oder an so einen Roboter ja noch ranbringen. Kamera zum Beispiel oder Distanzsensoren. Es gibt ja da wirklich sehr viel. Aber primär hatte ich es jetzt erstmal auf, sag ich mal, den Lauf sozusagen, den sozusagen erstmal zu implementieren oder erstmal umzusetzen.
Ist das dein erster Roboter, den du gebaut hast? Oder ist das schon eine langjähriges Hobby, Tradition?
Nö, das ist eigentlich so das erste eigentlich so Projekt, was man so ein bisschen ernster nehmen
kann. Ah, okay. Könnte, ja. Und der Hintergrund, bist du irgendwie Elektrotechniker? Hast du Ahnung von Strom?
Von Strom in dem Sinne, nee, ich bin halt so ein Informatiker.
Okay.
Und ich bin da eigentlich mehr so nebenbei mal so ein bisschen über diese ganze Elektronikschiene dann noch so ein bisschen mit dazugekommen.
Was war das erste Elektronikprojekt, das erste Problem, was du mit Elektronik lösen musstest?
Oh, was war denn das?
Ich weiß es bei mir noch ziemlich genau. Und das ist eigentlich so der Punkt, wo man am besten in die Elektronik reinkommt, wenn man halt ein Problem hat und das gelöst bekommt damit.
Was war denn das? Ach, das war, muss ich mal kurz überlegen, da ging es um einen, da wollte ich, also ich hatte so einen ganz alten, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, so diese ganzen alten Joysticks,
ja,
diese, die nochmal über so einen Gameport-Anschluss angesteuert werden.
Ja.
Und den habe ich dann versucht mal zu konvertieren auf eine USB.
Ausgang. Ah, okay.
Und sehr gut. Weil die Technik ist relativ einfach in so einem Joystick. Also zumindest in diesem alten Joystick, da ist keine große Logik oder keine Technik drin, sondern da ist dann einfach nur, muss man einfach nur irgendwelche Potentiometer einfach nur quasi einfach nur auslesen und die Schalter oder die Knöpfe, die werden da einfach auch nur auf Ground gezogen und man kann
das ist immer noch so. Also auch Xbox-Controller und so
funktionieren exakt nach demselben Prinzip. Da ist ja noch ein bisschen Elektronik, die dann das dann rausgibt dann sozusagen.
Aber also, die Mechanik sind immer noch Potentiometer. Ja. Und,
genau? Aber die ganz alten Joysticks, da ist wirklich nichts drin. Das ist nur
okay, also Schalter und Joystick-Bastelei mit Gameport, nicht schlecht.
Das war so.
Okay, mein erstes Projekt war Projekt Günther. Ich habe meine Pflanzen nicht gut gegossen, dann ist meine erste Pflanze eingetrocknet. Dann habe ich Günther den zweiten ins Leben gerufen. Der wurde dann von einem automatischen Gießsystem mit funkferngesteuerten Steckdosen quasi regelmäßig gegossen. Der hatte dann auch irgendwann einen Twitter-Account und den konnte man anskypen und sowas. Gibt es auch einen kleinen Lightning Talk irgendwo im Internet darüber? Kann ich nur empfehlen. Projekt Günther. Das heißt, wir haben jetzt einen Roboter, haben wir schon mal gehört. Einen von den vielen möglichen, also 6 Beine, klingt schon mal ziemlich tierartig. Haben wir noch andere tierartige Roboter im Gepäck? Fällt dir einer ein? Ansonsten habe ich noch ein paar.
Ja, also es gibt ja durchaus auch viele, sage ich mal, die jetzt, sagen wir mal, so von irgendwelchen bionischen Sachen oder so inspiriert sind, ja. Also gibt es ja so eine, ich weiß gar nicht, ob man hier so einen Firmennamen nennen darf.
Ja, klar.
Ja, da gibt es hier diese, so ein Automatisierungsbauer in Deutschland, der Festo nennt er sich. Mhm. Und die Bauern haben auch so diverse, so bionische Roboter gebaut. Die haben so ein Känguru haben die gebaut, das ist tatsächlich so durch die Gegend springt wie ein Känguru. Ich
hab nie gehört.
Oder dann so eine fliegende Qualle quasi. Also die sieht aus wie eine Qualle, aber die ist halt innen mit so einem Helium gefüllt und fliegt durch die Luft.
Cool.
Und bewegt sich halt wie so eine Qualle. Also halt so ein Rückstoß erzeugt die und fliegt da durch die.
Was ist denn ein Geschäftsmodell? Ich meine, ist das Militär? Ist das Forschung? Also warum macht man sowas?
Ich glaube, das ist einfach nur ein größerer mittelständisches Unternehmen, ist das in Deutschland. Die machen so Anlagentechnik, alles mögliche, was Robotik
und Automatisierung und so.
Nee, das ist schon, das ist für die, glaube ich, so eine Art Aushängeschild auch so ein bisschen, denke ich.
Ja, sehr bekannt ist auch vom amerikanischen Sektor her, also so der Big Dog oder der LS3, falls man den schon mal gehört hat.
Von Boston Dynamics.
Genau, Boston Dynamics ist eine der großen Buden. Die haben damit angefangen, einen Go-Kart-Motor an Flugzeugpneumatik zu hängen und haben das quasi in Füße reingebaut, also in Beine reingebaut. Man muss sich also vorstellen, ein Gelenk, das durch Pneumatik bedient wird. Und dann, dafür braucht man Druck, also Luftdruck. Und dieser Luftdruck wird erzeugt von einem Go-Kart-Motor. Das war so der erste. Und dann hatte man vier Beine von diesen Dingern zusammengebaut. Und das sah dann so aus wie ein sehr großer Hund, also eher so Dogge, bis hin zu einer kleinen Kuh. Also dann hat man auch viele Videos im Internet schon gesehen, wo das Ding so sich selbst balancierend durch die Gegend bewegte.
Knattert wie ein Moped.
Die haben oft den Ton weggenommen, weil es halt noch sehr laut war. Es gab dann irgendwann später auch eine Elektronikvariante davon, aber die lief nur so 10 Minuten oder so. Also der Big Dog war, eigentlich war das erste Projekt von ihnen ein sich selbst balancierendes Bein. Das kam schon aus den 70ern. Und auf dieser Forschung heraus aus der Stanford University haben die dann halt diesen Big Dog gebaut und haben eine Professur damit genutzt und so. Damit sie das irgendwann kommerzialisieren konnten, haben sie sich dem Militär sehr nahe gezeigt und haben diesen LS3 gebaut. Der LS3 sieht in der Tat aus wie eine dicke Kuh, kann man sich das vorstellen. Also im Gegensatz zum Big Dog war der in der Lage, sich quasi selber aufzurichten, wenn er auf dem Rücken liegt. Der Big Dog ist quasi so, der hat ziemlich lange Beine für einen ziemlich kleinen Körper und der LS3 ist quasi wirklich eine große Kuh, kann 200 Kilo tragen, läuft als Legged Squat System, wie irgendwie, auf jeden Fall als Assistenzsystem für Militäreinheiten, die sollen dann halt
Munition, Verletzte,
irgendwas, was weit weg ist von der eigentlichen Einheit, weil das nämlich auch wieder sehr laut war, das ganze Ding. Ja, aber das ist schon eine ganze Weile her, dass sie das gebaut haben. Also 5-6 Jahre oder so. Dann das war der technische Stand damals. Mittlerweile sind sie mit dem Spot Mini. Das ist, also, habt ihr Black Mirror gesehen? Da gibt es so eine Folge mit Roboterhunden.
Ja, stimmt. Da haben sie diesen Roboterhund dort quasi in die Sendung mit eingebaut.
Das kommt sehr nah der Sache. Also der Roboterhund und der Spot Mini, der ist noch sehr weiß und sehr, sehr gelb und guckt sehr freundlich. Also hat jetzt nicht die Augen, die gucken, sondern er bewegt sich sehr, er tanzt und er macht Türen auf und bewegt sich halt wieder Helfer des Alltages. Dass das Ding aber ziemlich schnell laufen kann und unter anderem auch so, keine Ahnung, 40, 50 Kilo Sprengstoff transportieren könnte, um mal hinter die feindlichen Linien zu sprinten, ist natürlich so ein Nebenzweck von so einem Teil. Aber 50, 60 Kilo Sprengstoff zu transportieren war auch einer der Anwendungsfälle der ersten mobilen Roboter, die 7500 Mal gebaut worden sind. Weiß jemand, wovon ich spreche?
Du meinst den Goliath.
Ja, den leichten Ladungsträger, den man sich auch im Militärhistorischen Museum angucken kann.
Genau, da hatte ich auch dran gedacht, als ich das aufgeschrieben hatte. Den hatte ich nämlich auch mal im Militärhistorischen Museum, da kann man sich den tatsächlich angucken. Die haben dann noch da einen rumstehen, ja.
Muss man sich das vorstellen? Wie sieht das Ding aus?
Das ist im Grunde, sieht aus wie ein Panzer, aber eben halt nur in klein. Ja? Und der hat dann oben eine Klappe und da kann man den halt vollladen, auch eben mit Sprengstoff. Und soweit ich weiß, wurde der über eine Kabelverbindung wurde der gesteuert.
Bis zu 2 Kilometer, also total abgefahren und vor allen Dingen in welchem Jahr? Das war halt irgendwie 43, 44 und dann haben die nicht nur 2, 3 davon gebaut, sondern halt 7500. Also von welchen militärischen Robotern haben wir denn schon die Stückzahlen? Also abgesehen jetzt von den fliegenden Drohnen und so in der letzten Zeit. Aber
es gab auch eine Funkversion und die ersten waren wohl ziemlich irgendwie zu leicht gepanzert, weswegen die wohl durch Beschuss relativ leicht zerstört werden konnten.
Ein bisschen früher Kamikaze gemacht.
Falls jemand so ein Ding noch in der Garage hat, ich hätte hohes Interesse, das Ding mal zum Laufen zu bringen. Also nicht für Sprengstoffgründe, sondern einfach aus.
Ich wollte gerade sagen, ich denke, du willst das vorher den Sprengstoff rausnehmen.
Nee, da ist nicht standardmäßig Sprengstoff drin. Also es gibt auch Videos von amerikanischen Soldaten, die sich da drauf gesetzt haben und damit rumgefahren sind. Sowas stelle ich mir eher vor.
Ich meine, das wäre doch ein super Mate-Liefersystem, ne?
Ja.
Vielleicht Getränke an den Platz liefern damit?
Mate-Tank.
Gegen jeden Widerstand. In Notfällen 2 Kilometer vom Getränkeladen. Bis ins Haku.
Ja.
Genau, haben wir so die Hunde- und Tierartigen. Den Sandflea möchte ich gerne noch erwähnen, falls den schon mal jemand gesehen hat.
Ich habe da mal ein Video davon gesehen. Das war so einer,
cooles
der
Teil.
Durch die Gegend springt. Oder?
Genau, wie ein Sandfloh. Also Sandflea steht für Sandfloh. Und der hat, also es muss sich vorstellen wie ein ferngesteuertes Auto mit ziemlich großen Rädern. Die großen Räder sind dafür da, dass sie den Stoß besser abfedern, wenn er wieder landet. der kann sich dann so auf die Hinterläufe stellen, blöd gesagt. Also der hat dann unten so eine Art Kolben, den in die Luft, also die quasi 45 Grad anhebt. Und dann hat er hinten so eine Art Pisten, nennt sich das, ein Kolben, der von so einer CO2-Düse quasi getriggert wird. Also wie man das hier aus den Sodamix kennt oder aus irgendwelchen anderen Kohlenstoffdioxid-Anreicherungssystemen. Oh Gott, ist das ein langes Wort. kann der damit 12-mal springen und zwar auch auf so eine Höhe von 10 Metern ins so genau, dass der auch in Fenster reinspringen kann und so. Also damit kann man dann quasi im Häuserkampf oder halt mal irgendwie Gegenden erkunden, ohne dass man vor Ort sein muss und dass man direkt am Boden damit rumfliegt. Also das Ding, also ich hätte es gerne als ferngesteuertes Auto. Also falls auch jemand davon eins in der Garage hat. Ich bräuchte das aus Forschungszwecken.
Ja, dann gibt es dann auch noch ein, also was ich sage ich mal, schon ein bisschen von der, sage ich mal, vom Gruseligkeitsfaktor noch ein bisschen krasser fand, war dieser quasi, na, im Grunde genommen ist das so eine Art, dieser Roboter so eine Art automatische ja, Selbstschussanlage ist das im Grunde genommen. Das ist dieser Samsung SGR A1 und das ist ein Roboter, der eigentlich für Objektüberwachung vor allen Dingen gemacht wurde. Und ja, also meiner Information ist es offenbar der erste wirklich vollautomatische Kampfroboter, weil der braucht dann tatsächlich keine menschliche Interaktion mehr. Also der wird dann aufgestellt und der macht dann automatisch Zielidentifikation, also unterscheidet Menschen von anderen Objekten. Kann, glaube ich, auch, der hat auch, soweit ich weiß, ein Sprachsteuersystem. Also der nimmt dann auch quasi Kontakt zu der Person auf, die...
Verlassen Sie diesen Bereich.
Genau.
Verlassen Sie diesen Bereich.
Ja, ziehen Sie sich zurück und wenn das halt nicht geschieht, dann ist das ein Roboter, der auch selbstständig auch das Feuer dann eröffnen kann.
Dieser Roboter hat dann wahrscheinlich noch nicht die Asimovschen Robotergesetze gelesen, nee, die wir uns glaube, dann später nochmal
an. Die hat man ihm entsprechend abgewöhnt, ja.
Also man sieht auch militärisch, also ja. die Robotik ist sehr mit dem Militär verknüpft, zumindest in den Robotern, die wir bis jetzt genannt haben.
Also was ich an dem noch ziemlich krass fand, dass der schon von 2006 ist.
Ja, der ist relativ alt. Der sollte an der nord-südkoreanischen Grenze soll der eigentlich eingesetzt werden. Die wollen den dort massenhaft aufstellen, also die komplette Grenze dort irgendwie überwachen. Und das haben sie dann irgendwie dann nicht wirklich gemacht. Also ich kann nur vermuten, warum sie es nicht gemacht haben, weil ich könnte mir vorstellen, gerade an dieser Grenze gibt es vielleicht auch hin und wieder mal Leute, die, sag ich mal, irgendwie vielleicht desertieren oder überlaufen möchten oder so. Und dann könnte es vielleicht mal sein, dass dann dieser Roboter vielleicht mal auf jemanden zielt, auf den er, ja, der vielleicht unbewaffnet ist oder der sich ergeben will oder wie auch immer. Also ich denke, ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Roboter den Unterschied erkennen kann.
Na und, also sie haben ihn wohl auch im Irak eingesetzt zum Schutz südkoreanischer Basen und danach beschlossen, dass sie ihn nicht an der nord-südkoreanischen Grenze deployen wollen. Also vielleicht gab es da auch irgendwelche...
Wegen des großen Erfolgs?
Ja, Zwischenfälle.
Wikipedia sagt, das wurde verworfen, weil die Pilotversuche keine zufriedenstellenden Ergebnisse brachten.
Ja,
das kann jetzt natürlich vieles heißen.
Genau, das ist nicht genau aufgeschlüsselt, was.
Ist die Frage, wie gut die KI war. Ich meine, an sich was zu bauen, was auf alles schießt, was sich bewegt und vorher nochmal sagt, Hände hoch, das ist, glaube ich, auch für 2006 eigentlich eine leistbare Sache. Die Frage ist halt, ob man das wirklich braucht und will, weil so eine gewisse moralische Instanz sollte da dann dazwischen sein bei allen Konflikten. Also wenn es der Mensch ist als Letzter, der dann entscheidet, ob er auf das Kind schießt oder nicht.
Ja, genau. Es ist halt spätestens, ich meine, wenn da jetzt irgendwie ein Kind langläuft, ne, und weiß dann halt einfach in dem Fall mir nicht, wenn da jetzt die Roboterstimme kommt, ist halt irgendwie erschrocken und erstarrt dann halt irgendwie, ne? Und dann schießt der Roboter halt, weil das halt einfach ein Pfad ist, der halt einfach nicht bei der Programmierung mit berücksichtigt wurde.
Ja, oder andererseits, wenn der Roboter nicht auf kleine, kurze Menschen schießt, dann kommt halt der Gegner halt auf allen Vieren halt an.
Oder genau, so. Oder es werden dann halt Kindersoldaten rübergeschickt. Ne? Zweifelsfall, die Leute skrupellos.
Das ist eine Richtung, in die ich gar nicht so rausdenken möchte.
Genau, auf jeden Fall. Lass uns mal zurückkommen zu der interessanteren Geschichte. Ich würde mich noch ein Beispiel reinwerfen, was mir jetzt so bei euren ganzen Beispielen von Tierrobotern eingefallen war. Und zwar gab es da einen ganz faszinierenden TED-Talk von jemandem, der so mit Drohnen arbeitet, also nicht Drohnen im Sinne von männliche Bienen, sondern Drohnen im Sinne dieser Quadcopter, diese helikopterartigen Drohnen, die dann immer mehrere Propeller haben, mit meistens Amphierer, mit denen sie sich dann in der Luft balancieren können, auf ähnliche Weise wie das Helikopter tun, die hier seit einiger Zeit durch die ganzen Parks und Gärten irgendwie durchrasen, weil das natürlich mittlerweile relativ günstig im Konrad zu haben ist. Und die haben solche Roboter zu Scharen quasi zusammengeschlossen. Also haben dann wie 2, 3, 4 von den Dingern gehabt und haben dann zum Beispiel so eine Anwendung gezeigt, da haben sie denen dann ein Netz gegeben. Also quasi jeder hat halt ein Ende vom Netz gehabt, von diesen Quadcoptern. Und dann konnte der Demonstrator dann halt einen Ball werfen. Und dann haben die Dinger halt erkannt, der Ball kommt jetzt halt, haben halt sich ausgerechnet, wie die Flugkurve ist von dem Ball. Und haben dann das Netz so bewegt, dass sie den Ball zurückgespielt haben zu dem, der den Ball geworfen hat. Oder sie haben dann halt gezeigt, wenn sie so einen Quadcopter haben, da kannst du dann halt meinetwegen irgendwie dein Getränk abstellen. Dann sagst du halt irgendwie hier, ich möchte jetzt irgendwie mein Getränk haben. Dann kommt vielleicht der Quadcopter aus der Küche und bringt dir dann dein Glas mit dem Cocktail. Und dann kannst du es halt einfach runternehmen oder kannst es dann auch wieder abstellen drauf und dann reagiert er halt darauf. Und die haben dann so ein bisschen erzählt, was sie da alles für Strategien und Optimierungsalgorithmen und sowas eingebaut haben, damit das funktioniert. Denn das ist ja so die allgemeine Sache, wenn wir auf Computer schauen, dann staunen wir immer, oh, was die alles rechnen können und sowas, dass die irgendwie so und so viele Milliarden Schachpositionen mit einmal irgendwie durchrechnen können, wenn sie gegen einen Menschen spielen. Aber wenn man dann Motorik sich anguckt, dann scheinen die immer noch große Probleme zu haben. Also ich meine, wenn man sich diese Big Dog-Videos anguckt zum Beispiel, da sieht man auch immer noch das, oder diese Videos von der DARPA-Challenge, wenn sie dann da Roboter zeigen, die irgendwie durch eine Tür kommen sollen und rollen dann halt einfach geradewegs durch.
Ne? Wer mal richtig Spaß haben will, gibt mal einen DARPA-Challenge, eine One-Minute-Falling-Robots, einfach ein Zusammenschnitt aller Millionenprojekte, die einfach nur umkippen an den lustigsten Stellen.
Genau. Und da stellt sich dann halt raus, dass Motorik halt eine richtig komplizierte Sache ist, wenn du die halt reinprogrammieren willst. Und dass wir das natürlich gar nicht so wertschätzen im Alltag, weil wir das halt einfach schon gemeistert haben. Also ich meine, das sieht man bei Kindern, die brauchen auch irgendwie so und so viele Jahre, bis sie dieses Problem Motorik irgendwie hinreichend gelöst haben und verinnerlicht haben. Und also so gesehen sind Roboter teilweise technisch noch auf dem Stand von dem, was irgendwie Einjährige machen, was die Fidelity der Bewegung angeht. Also natürlich, wenn es eine wiederkehrende Bewegung ist, ist es dann präziser. Wenn es dann irgendwie ein Schweißroboter ist, der 10.000 Mal denselben Schweißpunkt setzt, dann ist es natürlich wesentlich schöner. Aber wenn es dann um raues Terrain geht, ist das vielleicht alles gar nicht so einfach. Aber da werden wir sicher nicht noch zu kommen. Ne?
Genau, das ist das Problem. Was ist denn ein Roboter? Was sind denn wiederkehrende Tasks? Also ich werfe einfach mal das Wort Kaffeemaschine in den Raum. Ist das ein Roboter? Er erfüllt wiederkehrende Aufgaben, die ein Mensch ab und zu mal hat. Es ist ein Automat. Geschirrspülmaschine genauso, ne? Bewegt sich auch was drin, es wird Wasser gespritzt, es macht was, was der Mensch möchte. Staubsauger. Also ich habe so einen Staubsauger-Roboter, den haben wir auch schon mal vorgestellt in der verlorenen Sendung. Die wurde nie in den Podcast reingesetzt, aber...
Die ist jetzt ein Jahr alt. Das
war falls jemand diese Sendung noch in seiner Garage hat.
Wir suchen sie.
Bitte melde dich. Ansonsten erzähle ich über meinen Roboter nochmal in irgendeiner anderen Sendung, die hoffentlich dann nicht verloren geht. Auf jeden Fall gibt es mittlerweile Geräte, die durch die Wohnung düsen und halt gezielt Orte aufsuchen und auch Karten anzeichnen von der Wohnung. Und das sind halt Staubsaugerroboter in unterschiedlichster Couleur. Gleiches gilt für 3D-Drucker. Ja. Also wo ist quasi so der Punkt zwischen Roboter und Maschine einfach nur?
Ich denke mal, das ist immer so eine zeitliche Sache von unserem jeweiligen Verständnis in der Periode. Das Gleiche hast du ja bei künstlicher Intelligenz auch. Am Anfang irgendwie war es dann so, da war dann irgendwie Dame spielen, war irgendwie, ach, da braucht man Intelligenz für. Und dann haben sie dann immer das Problem gelöst, dann konnten Computer Dame spielen. Dann meinten sie, ach, naja, gut. Ist anscheinend doch nur berechenbar. Aber Schach können sie nicht spielen. Schach braucht ja Intuition. Ne? Da muss man ja irgendwie auf das Brett schauen können und irgendwie die ganze Zukunft und sowas vorhersagen. Das braucht Intelligenz. Dann konnten Computer plötzlich Schach spielen. Ja, es ist ja auch eigentlich auch nur Berechnung.
Schach ist einfach, irgendwie, gibt ja nur begrenzt
genau,
viele Figuren
und so. Genau, muss man ja nur einfach mal sich alle Züge durchgucken. Dann dachte man so, Go braucht künstliche Intelligenz.
Was ist Go für Leute, die es nicht kennen?
Das ist so ein japanisches Brett. Ich werde das wahrscheinlich alles total falsch sagen.
Asiatisches,
asiatisches Brettspiel, wo auch zwei Personen halt nacheinander ziehen, aber anstatt irgendwie sich versuchen, Figuren wegzunehmen, legen die über mehr Steine rauf. Also das findet man sicher bei Wikipedia, wie das funktioniert. Oder man findet die Videos von AlphaGo, der dann gegen die Weltbesten gespielt hat.
Der dann auch gewonnen hat, weil er Partien gegen sich selber gespielt hat und dabei Spielzüge gelernt hat, die es bis dato quasi so im regulären Profi-Welt gar nicht gab.
Genau.
Und die halt verwirrt hat.
Jetzt sind wir wahrscheinlich kurz davor, dass Go auch nicht mehr Intelligenz erfordert. Ne? Also
das Herz ist das Nächste.
Genau, StarCraft oder irgendwie Dota oder sowas. Und so verschiebt sich halt diese Grenze von künstlicher Intelligenz einfach. Künstliche Intelligenz bezeichnet halt irgendwie die Sachen, die wir mit Computern gerade so nicht machen können. Oder gerade so einigermaßen machen können. Das, was halt gelöst ist, das ist halt nicht mehr Intelligenz. Das ist ja verstanden. Und ich denke mal, ähnlich ist es bei Robotern auch. Im Zweifelsfall verschiebt sich dann die Definitionsgrenze halt immer weiter. Ne? Also früher wäre es dann halt vielleicht ein Wäscheroboter gewesen, die Waschmaschine. Jetzt ist es halt einfach nur noch ein Alltagsgegenstand.
Wer sich mal mit der ganzen Thematik beschäftigen will, den kann ich die Serie Westworld an das Herz legen. Also kann man sich dort, ohne zu viel zu spoilern, es gibt eine Welt, in der man fährt als normaler Mensch, als Gast. Und dort werden quasi Wild-West-Szenen von Robotern gestaltet. Das heißt, es gibt einen Bereich, auf dem diese Roboter leben und halt jeden Tag Geschichten erzählen, indem sie halt selber teilhaben und teilnehmen. Und irgendwann, also diese Roboter sind nicht zu erkennen, also zumindest in der letzten Generation, in der diese Serie spielt. Das heißt, sie sehen immer menschlicher aus und verhalten sich wie Menschen und können auch verletzt werden, erschossen werden. Die können aber auch zurückschießen. Zumindest treffen sie dann nicht, weil sie halt von den...
Niemanden verletzen,
ja. Weil sie niemanden verletzen dürfen, weil das ja immer noch Gäste sind, die dafür bezahlen. Aber soll echt mal empfehlen, dann das stellt nämlich die Frage, was ist eigentlich Wahrnehmung, was ist Leben, wo sind die gesellschaftlichen Grenzen, wann fängt man an zu sein? Ja. Weil letztendlich...
Die haben ja da in der Sendung irgendwie so eine recht interessante, so eine Theorie dort ausgekramt quasi. Diese nennt sich die bikamerale Psyche. Hast du mal was davon gehört?
Was ist das?
Da gab es mal einen amerikanischen Psychologen, der hatte so eine interessante Idee, wie Bewusstsein entstehen könnte. Und er hat das auf den Menschen halt bezogen. Also es ist eigentlich eine ziemlich schräge Theorie, wenn man sie das erste Mal hört, wenn man sich dann später etwas mehr damit beschäftigt und ein bisschen drüber nachdenkt, dann ergibt sie schon irgendwie Sinn. Und zwar seine These ist, dass die Menschheit an sich noch gar nicht so lange ein echtes Bewusstsein hat. Also das Bewusstsein hat sich eigentlich erst so in Schritten entwickelt. Also das moderne Bewusstsein, so wie wir das heute verstehen, das gibt es nach seiner Vorstellung erst seit etwa 3000 Jahren. Und vorher hatte die Menschheit eigentlich noch gar kein echtes Bewusstsein im eigentlichen Sinn, sondern, also er begründet das damit, dass halt in irgendwelchen alten Sagen im Alten Testament die Leute sich alle quasi wie ferngesteuert Verhalten haben. Also alle haben sich an irgendwelchen Göttern orientiert. Also die glaubten zum Beispiel, dass Götter ihnen sagen, was sie zu tun haben. Oder man findet das auch in irgendwelchen Kulturen, zum Beispiel Ahnenkult. Ja, also und die bikamerale Psyche ist dann sozusagen so, also bi sagt sozusagen zwei, also dass es sozusagen zwei Teile gibt, also so einen befehlenden Teil oder so, der irgendwie zu einem spricht und dann ein Teil, der sozusagen das ausführt. Und erst später dann ist in der Menschheit dann sind sozusagen diese zwei Komponenten dann sozusagen so zusammengewachsen.
Mhm. Und sehr spannend.
Die Sendung Westworld, die hat einige Bezüge, also die nimmt dazu so ein bisschen, also die verarbeitet das so ein bisschen mit, also die Roboter, die haben ja dann traumatische Erlebnisse, also die werden ja dann sozusagen
nicht
diese...
Nicht so viel spoilern.
Ja.
Also nicht so viel verraten heißt spoilern, sorry.
Genau, und ja, und wie gesagt, diese Sendung hat so ein paar Anspielung darauf, auf diese Theorie da.
Damit sind wir bei den Robotern der Popkultur, der Populärkultur gelandet. Hier sind noch ein paar andere drauf, die ich ehrlich gesagt nicht alle kenne. Die muss ja jemand darauf geschrieben haben. Also ich fange mal an, Hell 9000, da kann ich mich nur dran erinnern, ich kann das nicht tun, Dave. Ist das der?
I'm afraid I can't let you do that, Dave.
Ach, genau. Aus welchem Film?
Das ist 2001, Odyssee im Weltraum.
Das heißt, dort macht der Roboter, welche Aufgaben erfüllt er?
Jetzt hast du mich total erwischt, weil ich habe den Film nicht gesehen.
Das ist eigentlich der Zentralcomputer des Raumschiffs.
Genau.
Und der steuert sozusagen...
Das ist dieses schwarze Auge mit roten Punkten in der Mitte, ne? Mhm. Was dann irgendwann sagt, ja, was ist denn da? Ich muss den Film tatsächlich mal gucken. Ich werde dazu jetzt nichts weiter sagen, weil
mal
sonst blamier ich mich total.
Ah, ja, wir wollen es nicht wissen. Tears in Case, was ist das? Habe ich auch noch nie gehört.
Das sind die beiden Roboter aus Interstellar. Kennt ihr den Film?
Ja, aber waren da Roboter?
Die sehen so aus wie zwei Kühlschränke laufen da. Die laufen so lustig ab.
Ach ja, die so Arme so, haben,
die so aber Beine sind. Die aus Minecraft ja. Oder so.
Stimmt, ja. Ich erinnere mich.
Wenn wir bei wichtigen populärkulturellen Robotern gibt es natürlich auch noch Marvin.
Ja, ja. Was es bedeutet, ein manisch-depressiver Roboter zu sein, hat man da. Aus dem Anhalter durch die Galaxis. T-800, ist das ein Terminator?
Genau,
ja. I'll be back. auch sehr humanoid. Erst geschickt, um jemanden zu töten und dann geschickt, um jemanden zu verteidigen.
Der ist quasi dafür gebaut, um zu infiltrieren und Leute zu täuschen oder Menschen zu täuschen, ja.
Er ist dann später Governor geworden. bevor jemand umkippt. Kurze Frage, was ist Maria Metropolis? Metropolis habe ich irgendwie vier, fünf Mal im freien Fernsehen gesehen und das war immer schwarz-weiß und meistens bin ich danach eingeschlafen oder währenddessen.
Also Metropolis ist so eine Dystopie aus der schwarz-weiß Stummfilmperiode. War es noch ein Stummfilm? Ich glaube, es war noch ein Stummfilm. Von Fritz Lang. Zeigt eine futuristische Stadt, die halt, man kann jetzt natürlich ketzerisch sagen, genauso wie heute, aus den 1% und den 99% besteht. Also halt einer herrschenden Klasse, die halt oben sitzt und sich ziemlich gut gehen lässt und unten sitzen halt die einfachen Arbeiter und quasi im Dreck und irgendwie halten diese ganzen Maschinen am Laufen. Also natürlich hat man sich das alles noch ein bisschen mehr mechanistisch vorgestellt und weniger elektronisch damals. Und da gibt es dann, also ich muss jetzt auch aufpassen, dass ich es richtig zusammenfasse, weil ich habe es auch schon vor 10 Jahren gesehen, das letzte Mal. Da gibt es dann so ein bisschen einen Aufstand. Also quasi die Gelbwesten, beziehungsweise Grauwesten, weil es ja ein Schwarz-Weiß-Film, kommen dann, marschieren dann da los und die werden angeführt von dieser Maria. Und die Verschwörung ist dann quasi von den Reichen, also von den Mächtigen, ist dann eben, dass sie die Maria kidnappen und durch ein Replikat ersetzen. Also halt
also auch wieder also quasi
Fallout, würde man sagen, ein Synth. Also halt quasi einen Androiden, der halt genauso aussieht wie sie und dann halt die den Volksaufstand eben halt zerstreuen soll.
Okay. Populäre Roboter. Wir hatten Marvin, hat man schon noch genannt. Was sagt ihr zu autonomen Autos? Die nehmen auch ihre Umgebung wahr, sie bewegen sich, sie steuern sich teilweise teilautonom zurzeit noch. Manche denken, es sei sehr autonom und nehmen dann die Hände vom Lenkrad und lesen ein Buch und wundern sich dann, warum linksabbiegende weiße LKWs nicht immer 100%ig erkannt werden.
Oder wundern sich nicht mehr.
Stimmt. Autonome Autos, Roboter, hat keine Beine, ist nicht tierähnlich, aber könnte man auch so sehen. Einen großen Bereich oder zwei große Bereiche, die wir jetzt noch nicht genannt haben, wo der Robotik eine große Rolle spielt, ist die Raumfahrt, die Wissenschaft und auch die Wirtschaft. Womit fangen wir an? Raumfahrt, Curiosity war ein Thema in den letzten Zeiten. Was war ein Curiosity? Warum ist der bekannt?
Das war ja jetzt der letzte, sage ich mal, größere Rover, der sozusagen auf dem Mars gelandet ist. Und der ist ja ziemlich groß, ne? Der ist ja irgendwie so
Kleinwagen.
Ja, ein Kleinwagen.
Alle denken, das ist ja so ein kleiner 1 Meter mal 1 Meter, aber nein, der ist eher so 3x3, wenn nicht sogar größer.
Die Rover, die sind auch offenbar immer größer geworden so im Laufe der Zeit. Die haben erstmal mit so einem Schuhkarton ganz früh mal angefangen.
Pathfinder.
Genau, Pathfinder.
Wenn man schon mal hinfliegt, kann man auch was Großes mitnehmen.
Ja, das ist auch sehr interessant, das Landesystem für diesen Curiosity. Die haben ja da diesen Skycrane da entwickelt, diesen quasi... Ja,
ein raketenschwebender Kran sozusagen.
Okay. In Anbetracht der Zeit müssen wir da ein bisschen mehr durchgehen. Curiosity ist jetzt quasi gerade abgeschaltet worden.
Nein.
Lebt wieder?
Curiosity lebt die ganze Zeit.
Doch, ja.
Aber es ist doch dunkel geworden.
Nein, aber das waren Spirit und Opportunity, wo jetzt der zweite gestorben ist.
Das war gar nicht Curiosity. Nee. Da bin ich weiter.
Spirit, der ist schon länger tot.
Spirit ist schon länger tot, genau. Aber Opportunity, also die sind ja quasi gleichzeitig gelandet. Und Opportunity ist jetzt halt auch für tot erklärt worden. Aber die Prognose sagt übrigens, dass er weiter den Rekord halten wird. Weil er hat ja bei einer diagnostizierten Lebensdauer von 90 Tagen, glaube ich, jetzt knapp
14 Jahre
hat er geschafft. Und ist, glaube ich, 45 Kilometer, also ganz Stück über einen Marathon gekommen. Und die Prognose für die Räder von Curiosity ist, dass die vorher kaputt sind.
Okay. Sehr schön. Ein Bereich, aus dem die Robotik nicht wegzudenken ist, ist auch die Wirtschaft. Welche Art von Roboter fällt euch da zuerst ein?
Das hatte ich ja eben schon kurz anklingen lassen. Diese Roboter, die man in Fertigungsstraßen sieht, also insbesondere in der Automobiltechnik zum Beispiel, wo dann der irgendwelche Schweißen oder Lackieren gemacht wird, also so wiederkehrende Bewegungsabläufe, die einmal von so einem CNC-Programmierer eingearbeitet werden. Also CNC eine spezifische Programmiersprache eben für genau solche Sachen. Oder wo dann halt der Roboter immer die dasselbe Teil von der Autokarosserie auf genau dieselbe Weise lackiert und dann hast du halt einen richtig schönen EB-mäßigen Farbauftrag mit dem minimalen Materialverbrauch. Oder es wird dann halt die Schweißnaht an der richtigen Stelle immer gesetzt, jedes Mal. Und das geht halt deswegen richtig schön, weil es halt wirklich dieser Bewegungsablauf nicht ad hoc sich ausgedacht wird, so wie jetzt, wie wenn der Big Dog irgendwo langläuft und muss sich jetzt jedes Mal wie das Neue sofort ausdenken, wo jetzt das Bein hinkommt. In dem Fall ist es halt wirklich vorprogrammiert, wo halt das, wo halt die Schweißnaht gesetzt wird oder wo mir das Loch gebohrt wird und mit welchem Druck und sowas alles. Und deswegen kann man da natürlich eine sehr hohe Präzision erreichen im Vergleich zu, was ein Mensch halt machen würde. Ein Mensch, der wird halt mal unaufmerksam oder rutscht vielleicht mal ab mit dem Werkzeug. Das hat halt so ein Roboter nicht, wenn er gut geölt ist.
Ja gut, so ein Roboterarm bekommt aber auch mit, bekommt nicht mit, wenn irgendwie das Werkstück gerade nicht da ist oder so. Also man muss den dann auch schon ordentlich programmieren.
Beziehungsweise die haben halt auch keine Sensoren, weswegen die halt immer von den Arbeitern getrennt werden müssen.
Halt, es gibt welche, die haben Sensoren.
Und ja, die meisten
in den Fertigungshallen nicht, weil die teurer sind, wenn sie das haben. Deswegen ist es meistens einfacher, dort Käfige drumherum zu machen, sodass da keine menschlichen Wesen dazwischen kommen können. Es gab aber auch schon Fälle, wo das passiert ist und das ist nicht sehr gut geendet. Also da dazwischen zu kommen, wenn da so ein, weiß ich, je nachdem wie groß er ist, 100 Kilo, 200 Kilo Arm, wenn nicht sogar mehr, durch die Gegend saust. Was denkt ihr, wann war das erste Mal, dass so ein Roboterarm gebaut worden ist? In welcher Jahreszahl bewegen wir da uns? Wir werden nämlich die Geschichte ein bisschen abkürzen, deswegen frage ich nach diesem Fakt jetzt.
Keine Ahnung, raten, 60er Jahre.
Ah, nee, ganz so früh war es nicht.
Also ich hätte mir eher gedacht, dass es eher war. Also ich hätte gedacht, dass man es mechanisch schon vorher mal probiert hat.
Ja, wobei die ersten Transistoren, die wurden halt 1947 erfunden.
Ja,
ich rede jetzt schon so von industriellen Roboterarmen und die halt gesteuert werden von irgendeiner Art von Controller und das war eher so 1973 von der Firma KUKA. Okay. Der Famulus, den kann man mal nachschlagen, wenn man das möchte. Also das ist diese deutsche Roboterfirma, die ehemals deutsch war und jetzt irgendwie chinesische Eigentümer hat. War auch in letzter Zeit in den Medien, weil das so die erste große Firma war, die die Chinesen sich in Europa oder in Deutschland gekauft haben, ohne dass das irgendwie besonders aufgefallen wäre, weil das damals noch nicht so ein Thema war bei uns. So, wir haben jetzt schon gemerkt, dass das Robotikthema ein sehr langes und großes ist. Wir hören uns eine kleine Musik an und sortieren uns dann nochmal, worüber genau über die Robotik wir in den angehenden paar Minuten noch reden werden. Freut euch auf BioUnit, BioUnit 2 Mainframe. Bis gleich. Willkommen zurück beim Penta-Radio, der monatlichen Radiosendung des Chaos Computer Club Dresdens. Wir haben das heutige Thema Robotik und haben schon mal ein bisschen versucht rauszufinden, was so ein Roboter überhaupt ist und was ihn charakterisiert. Das hat sich in der letzten halben Stunde, dreiviertel Stunde als gar nicht so einfach erwiesen, weil sie doch sehr mannigfaltig sind. Was sie aber eigentlich immer alle miteinander vereint, ist, dass sie eine Mischung sind, nämlich aus den drei Ingenieurswissenschaften Elektrotechnik, Informatik und jetzt habe ich die Mathematik doch echt als Ingenieurswissenschaft bezeichnet. Frechheit. Also sind aus den drei Naturwissenschaften Elektrotechnik, Informatik und Mathematik. Das heißt,
Mathematik ist keine Naturwissenschaft, sondern Mathematik ist eine Strukturwissenschaft.
Eine Strukturwissenschaft, okay. Was soll ich dazu sagen? Okay, Strukturwissenschaft von mir aus. Ob die Mathematik erfunden oder gefunden wurde, können wir ja das nächste Mal diskutieren. Worauf ich hinaus will, ist, dass es sich eigentlich immer um ein fachübergreifendes Problem handelt, wenn man so einen Roboter designt oder bauen möchte. Das heißt, man muss sich nicht nur damit beschäftigen, wenn man ein guter Programmierer ist, zu programmieren. Als Mathematiker muss man halt dann irgendwann anfangen, doch Hardware anzufassen und Computerprogramme zu schreiben. Und genauso als Elektrotechniker kann man sich halt nicht darauf verlassen, dass die Mikrocontroller, die man da kaufen kann, alles tun, was man will. Man muss also dann auch anfangen zu programmieren und die Mathematik dahinter zu verstehen.
Ich würde sogar sagen, da ist eigentlich sogar noch eine Sache in gewisser Weise sogar noch vergessen worden, weil eigentlich gehört auch so die Mechanik und der Maschinenbau gehört eigentlich auch noch mit dazu.
Ja, das ist nämlich auch noch das Problem, dass das da auch mit dranhängt. Je nachdem, was man für Roboter baut. Ne? Wenn man jetzt einfach nur eine Kiste baut mit zwei Rädern, dann ist die Mechanik dann nicht so dahinterher. Wenn man natürlich anfängt, Roboterarme zu bauen oder sechsbeinige Roboter, dann braucht man schon ein bisschen mehr Konstruktionsgeschick. Was bringt denn dein Roboter, sich dazu zu bewegen? Also womit hast du angefangen? Was waren so deine ersten Überlegungen, etwas zu bauen, was sich auch bewegt?
Naja, ich sag mal so, also ich fand eigentlich Roboter, die sich, sage ich mal, auf Beinen fortbewegen, insgesamt eigentlich schon ein bisschen eher interessanter als die, die sich jetzt, sagen wir mal, auf Rädern fortbewegen. Also ich sage mal, Rädern ist ja eigentlich relativ einfach. Man kommt ja damit, sage ich mal, über 90% aller Wege oder sage ich mal, Bodenstrukturen, sage ich mal, ganz gut mit Rädern oder Ketten hinweg. Aber ich denke mal, dass Beine, sage ich mal, nochmal eine besondere Flexibilität nochmal ermöglichen beim Laufen. Also was zum Beispiel Hindernisse angeht oder was halt sehr, sehr unebenes Terrain und so angeht, da haben dann, sage ich mal, Beine dann nochmal eine besondere Qualität in gewisser Weise.
Bei Beinen gibt es dann unterschiedliche Ausprägungen. Also ich weiß nicht, ob du den Hexapod mal gesehen hast. Das ist so eine Hexapod-Challenge gewesen. Da haben sie halt versucht, Roboter zu bauen, die im Wesentlichen halt sechs Beine haben, die sich aber in Kreisen bewegen. Das heißt, wie stellt man sich das vor? Ja, wie so ein Halbkreis, der an dem einen Ende an einem Motor dran ist und dadurch so eine Art Schaufelbewegung macht. Also der Hexapod einfach mal bei der Suchmaschine eurer Wahl eingeben. Da wurden quasi mehrere Universitäten von der DARPA dazu aufgerufen, so ein Ding mal zu bauen. Und auch die können im Gelände sehr, sehr watscheln zwar, aber sehr gut vorankommen. War ich sehr überrascht, als ich das gesehen habe. Du hast natürlich recht, Beine sind immer geländegängiger als Räder und Ketten. Was man bei Beinen aber machen muss, ist das Gleichgewicht halten. Und man muss darauf reagieren, was passiert, wenn so ein Bein mal wegrutscht oder wenn sich der Schwerpunkt verändert. Das ist bei einem Auto oder bei einem fahrenden Gefährt halt gar nicht so das Problem. Jetzt bewegen sich Beine ja nicht im Kreis. Ne? Also so ein normaler Motor dreht sich im Kreis. Das kennt man vielleicht vom Akkubohrer bis hin zum Elektroauto. Das sind alles so Gleichstrommotoren. Da steckt man zwei Drähte ran und dann geht's los. Wie bewegt sich ein Bein, das elektrisch gesteuert wird?
Ja, da ist es natürlich ein bisschen komplizierter. Ne? Wenn man ein Bein hat, da hat man natürlich mehrere Gelenke und dementsprechend hat man natürlich dann auch mehrere Aktoren sozusagen für jedes, sag ich mal, Beingelenk. Und diese Beingelenke, die müssen natürlich dann auch in irgendeiner Form dann halt auch koordiniert werden. Ja, also wenn man quasi in einem, ja, sozusagen einen bestimmten Punkt im Raum oder eine bestimmte Position am Boden zum Beispiel mit einem Bein berühren möchte oder aufsetzen möchte mit dem Bein oder sich dann vom Boden abstoßen möchte, dann sind natürlich dann immer in so einer Bewegung mehrere Motoren in dem Fall dann halt involviert. Und ja, da kommen wir dann natürlich dann auch zu Themen, die man dann so in der Robotik als so allgemein als Kinematik bezeichnet. Also da geht es dann im Grunde darum, wie kann ich ein Bein koordinieren, wie muss ich die Winkelstellung der Gelenke eben so einstellen, dass halt mein Bein sich genau so bewegt, wie es sich eben bewegen soll.
Okay, also das heißt, man hat, also nicht jetzt, was für Motor nimmt man? Man nimmt keinen Gleichstrommotor, der einfach sich im Kreis dreht, weil sonst würde das Bein sich komisch aussehen. Man kann aber jetzt auch nicht einfach nur, man kann nicht Muskeln nachbauen, oder? Also wird dann an irgendwas gezogen oder wie funktioniert das?
Es gibt natürlich auch Muskeln, ne? So künstliche Muskeln gab es auch, es gab auch einige Forschungsprojekte, ja, die sich dann halt so mit solchen so Schläuchen, die sich dann so unter Druck gesetzt werden und ausdehnen und so, das gibt es natürlich auch. Aber jetzt speziell auf den Roboter jetzt von mir in dem Fall bezogen, sind das für die Gelenke, sind das halt Servomotoren, die da verwendet werden. Und
was sind Servomotoren? Wo werden die eingesetzt? Wo kann man sich das vorstellen, was das sind? Also gibt es irgendwas Populäres, was einen Servomotor benutzt?
Ja, das Besondere beim Servo, also wo es vielleicht benutzt wird, also ich denke mal, das haben vielleicht schon einige bei, vielleicht im Modellbau vielleicht oder so bei solch funkferngesteuerten Autos, so zum Beispiel für die Lenkung werden häufig Servomotoren eingesetzt. Oder halt für funkferngesteuerte Flugzeuge, also diese Höhenruder oder diese Klappen da, die werden häufig mit Servos dann eingestellt.
Mir fallen gerade noch Webcams ein, die irgendwie nach oben und unten gucken können.
Genau, also das
sind nicht auch Servomotoren, zumindest in der elektronischen Servolenkung eines Autos?
Ja, aber die hat man noch nicht so viel gesehen.
Aber benutzt.
Ja, stimmt, stimmt.
Ja, das Besondere ist eigentlich, dass diese Servomotoren immer normalerweise nicht komplett sozusagen durchdrehen, sondern häufig immer eine quasi eine Winkelstellung haben, also dass man die halt in einem bestimmten Bereich bewegen kann, also 0 bis 180 Grad zum Beispiel ist so üblich bei vielen Servos.
Letztendlich ist in so einem Servomotor auch nur ein ganz normaler Gleichstrommotor drin, der halt über einen Potentiometer eine Position ermitteln kann und dann abhängig davon, wo er gerade steht, auch das übermittelt, welche Position er gerade hat. Das heißt, der dreht sich ein Stück und dann wird über einen Potentiometer halt zurück ausgegeben, die Spannung. Und das repräsentiert die Position, an der er gerade ist. Das heißt, dann kann er auch dementsprechend nach rechts und nach links wieder steuern, wenn er auf einem bestimmten Steil sein möchte oder so. Und wenn er das, je nachdem wie gut er das macht, fängt er dann an zu zittern und so. Also manchmal bei billigen Servos sieht man diesen sogenannten Jittering-Effekt, dass das sich halt
kommt drauf an, was
verwackelt.
Ja, also das
aber macht der Controller dann auch im Regelfall. Ja,
es kommt natürlich drauf an, wie gut das Signal dann halt an den Servo dann, sage ich mal, geschickt wird, also wie stabil das dann auch ist oder auch wie gut die Qualität des Servos dann ist.
Okay, das heißt, du wolltest einen bebeinten Roboter bauen und hast dir zuerst ein paar Servos gekauft. Wie ging es dann weiter?
Naja, die erste Idee war eigentlich erstmal so eine Art Prototypen-Chassis, wenn man so will, zu bauen dafür. Mhm.
Das heißt, die Teile zwischen den Motoren, was quasi Knochen wären beim Menschen.
Genau, also was dem sozusagen die grundlegende Struktur gibt, also quasi das Skelett, könnte man so quasi sagen.
Mhm. Und das hast du selber geschnitzt, gedruckt, gelutscht, keine Ahnung, wie stellt man Knochen her?
Das ist natürlich immer, wenn man, sag ich mal, so eine Sache quasi im Do-it-yourself-Prinzip macht, hat man natürlich das Problem, wie setzt man das möglichst einfach um, ohne dafür eine Werkstatt gleich zu benötigen. Ja, und zu dem Zeitpunkt habe ich so etwas wie einen 3D-Drucker noch nicht besessen und deswegen musste man halt irgendwie eine einfache Möglichkeit finden und dann habe ich dann einfach mit solchen Hart-PVC-Schaumplatten, die man relativ einfach im Baumarkt beziehen kann, halt sozusagen die ersten Sachen rausgemacht.
Das sind so Bastelplatten, heißen die, glaube ich. Also steht meistens beim Plexiglas irgendwo in der Nähe, sind auch so von der Materialart ähnlich, haben aber eine schaumartige Konsistenz und lassen sich damit gut mit einem Cuttermesser schneiden.
Ja, die lassen sich recht gut schneiden, also gut bearbeitbar, also. Und das schien mir so als erste, quasi Variante dafür eigentlich ganz gut geeignet. Es ist günstig und relativ einfach zu verarbeiten.
Okay, das heißt, wir haben jetzt Motoren, die sind auf irgendeine Art und Weise befestigt, Heißleim, was auch immer.
Das sind einfach diese Servos, die haben halt ein kleines Löchel, da kann man halt Schrauben durchdrehen und die sind dann einfach festgeschraubt auf dem
Platz. Okay, man hat jetzt also so Motoren, man hat so eine beinartige Form, also ich stelle mir jetzt vor, so ein Kniegelenk, ein Fußgelenk oder sowas.
Genau.
Oder ein Hüftgelenk, also wie viele Gelenke pro Bein hast du?
Drei Gelenke hat
okay, also genau Bein. Wie bei Menschen, hat eine Hüfte, ein Knie und ein Fußgelenk, also drei Stück, so kann man sich es vielleicht als Radiohörer vorstellen. Jetzt bewegt sich da aber noch nichts. Ne? Also wie viele Beine hast du? Sechs Stück? Das heißt, irgendwo in der Mitte werden sie zusammengemacht sein, wie bei einer Spinne oder sowas?
Genau, das heißt, da gibt es quasi einen Torso, könnte man sagen, Roboter-Torso, wo dann die ganzen Beine sozusagen zusammengefasst sind.
Und das ist auch aus diesem Hart-PVC-Schaum?
Das ist genau das gleiche Material.
Okay. Ja.
Aber ich habe, wie gesagt, im Laufe der Zeit gemerkt, dass das wirklich nur maximal von den Prototypen reicht. Also für was Richtiges müsste man eigentlich was anderes, was deutlich Stabileres nehmen.
Also ich stelle mir jetzt gerade eben eine Spinne vor, die alle Beine von sich streckt, weil bis jetzt sind ja noch keine Sachen bewegt oder gesteuert. Das heißt, von den Motoren gehen Kabel ab. Wo gehen die hin?
Also wie gesagt, wenn man so einen Satz an Servomotoren steuern möchte, dann braucht man natürlich irgendwie einen Controller. Und die Servomotoren, die werden üblicherweise über ja, sowas, was man PWM-Signal nennt, also ein Pulsweitenmodulationssignal, werden die angesteuert. Und
die, das heißt, das Signal ist zu bestimmten Zeiten an und aus. Also angenommen, es gibt eine Zeit 1 und dann ist es halt 75% der Zeit an und 25% der Zeit aus. Also hat man ein PWM-Signal von ungefähr einem Dreiviertel Energiewert, Spannungswert, ja, also oder?
Bei Servos ist es üblicherweise so, dass man da immer so, dass sich dieses Signal üblicherweise so alle 20 Millisekunden wiederholt. Mhm. Und der Stellwinkel des Servos, der richtet sich nach der quasi nach der Breite dieses Pulssignals sozusagen, also zwischen der steigenden Flanke des Pulssignals und der abfallenden Pulsflanke. Mhm. Und diese Zeit gibt sozusagen diesen Stellwinkel an und der ist üblicherweise von 1 bis 2 Millisekunden. Der kann natürlich schwanken, je nach Servo und Typ und so. Es gibt auch Fertigungstoleranzen und so weiter. Aber das ist so dieser Bereich, in dem üblicherweise das Steuersignal kommt.
Das heißt, zu jedem Motor geht ein Plus, ein Minus und ein drittes Kabel, wo dieses Steuersignal drauf liegt. Ne?
Genau.
Das heißt, bei 6 Beinen, 3 Motoren sind das 18 Stränge mal 3 sind nach Adam Riese 54 Kabel, die du da jetzt erstmal in der Mitte wahrscheinlich auf dem Torso irgendwo zusammenführen musst.
Genau.
Und wie steuert man so viele Motoren gleichzeitig? Also ich dachte, also ein Motor kann ich mir vorstellen, aber
ja, das ist natürlich ein großes Problem, möglichst viele Servos gleichzeitig anzusteuern. Heute ist es so, dass wenn man für eine Steuerung zum Beispiel irgendeinen Mikrocontroller verwendet, dann ist es meistens so, dass diese Mikrocontroller von sich aus die Hardware-Möglichkeit haben, ein PWM-Signal, also eine Hardware direkt zu erzeugen. Mhm. Da kann man halt einen Mikrocontroller so programmieren, dass er halt eines erzeugt und das sich auch eignet für Servos zum Beispiel. Allerdings ist das Problem natürlich, wenn man jetzt so viele Servos hat, also es sind jetzt für die Beine sind es insgesamt 18 Servos, dann braucht man natürlich auch 18 Kanäle, die man gleichzeitig bedienen muss. Und für dieses Problem habe ich mir im Grunde genommen eine Firma sozusagen geschrieben für einen Mikrocontroller, die sozusagen dieses parallele Signal in Software sozusagen umsetzt.
Und okay, das heißt, es gibt einen Mikrocontroller für alle Motoren.
Genau, der steuert alle Servomotoren, der ist speziell dafür.
Der hat 18 Ausgänge oder macht der da nochmal irgendeine Multiplex?
Der macht keinen Multiplex, das hängt direkt an den GPIO-Ports dran.
Okay, das heißt, du hast einen Mikrocontroller, mit dem du die 18 steuern kannst und der kriegt seine Signale woher? Macht er das völlig eigenständig?
Das macht er aus, komplett oder wird eigenständig. Also da ist, im Grunde genommen ist da so eine Interrupt-Routine drauf, die dann immer feuert.
Oje, wir müssen aufpassen, es sind draußen Leute, die
ja,
das
die, noch nicht wissen. Ja, da wird es dann jetzt wird's sehr, sehr technisch.
Okay, diese Motoren sind miteinander verbunden, sie können bestimmte Positionen einnehmen und die Informationen, welche Positionen sie einnehmen sollen, um zum Beispiel zu stehen oder zu gehen, die sind direkt auf dem Mikrocontroller gespeichert, das heißt auf so einem Steinchen aus Silizium.
Genau.
Korrekt? Ja. Gibt es eine Möglichkeit, den fernzusteuern?
Den Controller gibt es eine Möglichkeit, den fernzusteuern. Also mit dem kann man quasi über ein serielles Protokoll dann reden und den kann man dann sozusagen Kommandos geben. Dann sagt man dann, stelle Servo XY auf Position 90 Grad.
Ah, okay.
Und man kann das auch dann zusätzlich auch noch timen. Also man kann dann sagen, stell von 90 Grad auf 180 Grad innerhalb der nächsten 6 Sekunden und dann wird das dann smooth interpoliert sozusagen.
Das macht alles ein Controller. Sehr schön. Okay. Das heißt, wir haben jetzt einen Motor, wir haben Aktoren. Wie sieht's aus mit Akkumulatoren? Das heißt, gibt's irgendeine Art von Energiespeicher? Ist da eine Batterie drauf? Ist da ein Kernfusionsreaktor oder läuft das Ding mit Sprit? Ja, eine
Plutoniumbatterie.
Zugriff, Ebene 3. Wir haben
zurzeit eigentlich nicht. Also die Stromversorgung kommt einfach über ein Netzteil und da gibt es halt ein paar so ein paar Spannungswandlermodule und jedes Bein hat bei mir eine kleine eigene Stromversorgung und dann wird es dann halt aufgeteilt und dann hat dann jedes Bein dann sozusagen seine eigene kleine Stromversorgung.
Nerdige Frage dazwischen, hast du mal gemessen, wie viel Strom der braucht, wenn er einfach nur steht? Weil daran muss man wissen, die Elektromotoren brauchen die meiste Kraft, wenn sie etwas halten. Also wenn sie eigentlich nichts machen. Wenn sie sich drehen, brauchen sie relativ wenig Strom. Wenn sie stehen, brauchen sie ziemlich viel. Wobei bei Servomotoren ja immer noch das Getriebe dazwischen hängt. Ich weiß nicht, ob du selbst einrastende Servomotoren hast. Wahrscheinlich nicht.
Nee, das sind ganz normale.
Ja. Na, ganz normale. Okay, hast du mal gemessen, wie viel Strom das braucht?
Das habe ich jetzt nie so direkt gemessen. Okay. Also müsste ich nochmal.
Das wäre halt spannend, um zu wissen, wie viel Akku man da drauf packen müsste, damit er halt wie lange läuft und so weiter. Aber das ist nicht tragisch. Okay, wenn wir schon mal beim Thema Akkus sind, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Energie zu speichern. Die ganz normale AAA-Batterie, die 9-Volt-Batterie, die man vielleicht aus dem Supermarkt kennt, immer mehr durchgesetzt haben sich Lithium-Ionen-Akkus. Das sind meist sehr flache, silbrig aussehende Akkus, die mittlerweile in Handys standardmäßig verbaut sind, aber auch in allerlei anderen elektronischen Geräten, was man tragbar mit sich rumführt. Die Nickel-Metall-Metalltriebmotoren sind immer aus Modellbau. Das sind so besonders schnell ladende Systeme. Gibt es teilweise auch aus dem Militär, um halt so Funkgeräte schnell zu laden oder so ein Kram. Haben wir über die, was gibt's noch? Es gibt natürlich noch Treibstoffe, ne? Also Diesel, Benzin. Also gerade hier diese Go-Kart-Motoren im Big Dog, die wurden halt mit toten Dinosaurier betrieben im Wesentlichen. Okay, ein Thema, was ich angesichts der immer sich näher schreitenden Endzeit noch ansprechen wollte, sind Sensoren. Es gibt nämlich eine ganze Menge cooler Sensoren, mit denen Roboter ihre Umwelt wahrnehmen können. Dein Roboter hat jetzt erstmal noch keine Außenwahrnehmung, ne?
Das ist jetzt nichts Konkretes. Also geplant war halt zumindest eine Kamera ranhängen und vielleicht noch einen Distanzsensor oder sowas. Und ja, also wie gesagt, da gibt es ja inzwischen auch eine Menge Sachen für so Sensoren. Ja, also Ultraschallsensoren, die halt dann die Zeitdifferenz zwischen einem ausgesendeten Ultraschallsignal sozusagen messen.
Kennt man aus der Natur, so macht's Batman und genau, Fledermäuse.
Ja, es gibt inzwischen auch relativ günstige Time-of-Flight-Sensoren, die so IR-Impulse senden.
Kennt man aus dem Baumarkt, um zum Beispiel so zu messen, wie weit ist die Ecke da drüben weg und wie viel Farbe brauche ich übrigens für diese Wand und so. Also so Laserdistanzmessungen sind das, die gibt es in einfach mit einem Punkt und dann dauert es auch ein bisschen, bis dieser eine Punkt gemessen ist. Die gibt es dann aber auch in höchst komplex mit so rotierenden Systemen. Das heißt, man hat dann einen Sensor, der halt mehrere hundert Werte pro Sekunde aufnimmt, indem er halt im Kreis rotiert. Zum Beispiel mein Staubsaugerroboter hat ein echtes System der Art und Weise. Ist nämlich gar nicht so einfach zu bauen, etwas schnell rotierendes, was Strom hat und Signale überträgt.
Das ist ja auch eine Debatte, die man bei selbstfahrenden Autos sieht. Da gibt es ja zwei grundsätzliche Fraktionen. Es gibt so die Fraktion von Waymo, also hier den selbstfahrenden Autos von Google quasi, die diese LiDARs oben montiert haben, also halt genau diese Laserdistanzmessung und daraus halt extrem viele Messpunkte machen und dann daraus 3D-Objekte erkennen können. Also wenn sie halt sehen können, irgendwie die meisten Punkte sind hier irgendwie 100 Meter entfernt und dann sind drei Punkte irgendwie nur 10 Meter entfernt. Das ist wahrscheinlich irgendein Hindernis, was jetzt gerade irgendwie auf mich zukommt vielleicht, wenn ich das dann mit irgendwelchen anderen Daten kreuzreferenziere. Und dann gibt es die andere Fraktion, die wo zum Beispiel Nvidia mit dabei ist, die sagen, wir können das alles mit Vision machen, also alles mit Kameras. Und dann schmeißen wir da Machine Learning drauf, um dann rauszufinden, was dann da in diesen Kameras zu sehen ist. Das ist ja auch zum Beispiel die Position, die, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, Tesla hat. Weil Tesla verkauft ja seit Jahren schon ihre Autos mit, hat volle Hardware für autonomes Fahren drin, aber hat halt keinen LiDAR, also keine wirkliche Distanzmessung, sondern das ist, soweit ich weiß, auch nur per Bilderkennung.
Naja, wie navigierst denn du durch den dreidimensionalen Raum?
Also das ist halt gefragt. Natürlich das Gegenargument. Ne? Also prinzipiell, das menschliche Gehirn kann es halt mit reinen visuellen Daten machen, also halt mit Stereokameras, hier oben diese Augen.
Und ein bisschen nicht künstliche Intelligenz. Ne? Also du kannst auch Dinge ahnen, ob sie weit weg sind oder nah sind. Indem du einfach mal ein Auge zumachst, läufst du trotzdem noch nicht gleich gegen die Tür.
Deswegen sage ich Stereokamera. Ich kann jetzt natürlich die Hypothese aufstellen, dass ich viel besser Auto fahren könnte, wenn ich einen LiDAR irgendwie auf meinem Kopf sitzen hätte, was mit meinem Gehirn verkabelt ist.
Ja, aber das ist nämlich genau das Problem. Diese visuelle Wahrnehmung ist billiger, weil man halt nur ganz normal zwei Kameras braucht, die ein bisschen eine gute Auflösung haben. Diese beiden Kameras sollte man dann möglichst definiert weit auseinander haben, so wie halt wie das bei Augen der Fall ist. Und über den Versatz, was ein Auge dann sieht im Vergleich zu dem anderen, ist halt eine Tiefeninformation möglich. Das ist aber bei Weitem nicht so gut wie halt eine wirkliche Distanzmessung. Also wenn man es irgendwie
halt
machen kann.
Und braucht halt enorm Rechenleistung im Zweifelsfall. Also insbesondere auch, wenn du dann sagen willst, du willst irgendwie erkennen aus dem, was ein Bild zu sehen ist, was es, um was es sich handeln könnte. Also du kennst einen Fußgänger nicht daran, einfach nur, wie weit er weg ist und wie groß er ist und wie schnell er sich bewegt, sondern musst ihn auch noch im Zweifelsfall daran erkennen können, wie er aussieht.
Ja, und bei einer Lichtdistanzmessung ist halt das Licht das begrenzende Faktor. Das heißt, man kann relativ schnell durch hin und zurück dann rauskriegen, ob da was ist oder nicht. Ein System, was man in der Wohnung stehen hatte, mal eine Zeit lang, oder jemanden kennt, der sowas in der Wohnung stehen hatte, was auf demselben Prinzip beruhte, war die Microsoft Kinect oder die Asus Xtion oder die, wie auch immer das PlayStation-Modell davon hieß. Und zwar von Spielekonsolen. Die haben wirklich ein Raster in den Raum projiziert mit meistens so 480 mal 640 oder umgedreht Punkten und haben darüber eine Distanzmessung gemacht. Und über diese Distanzmessung, die sie da rausgekriegt haben, haben sie halt menschliche Körper erkannt. Also das war dann so eine israelische Software, ich glaube PrimeSense oder irgendwie. Das hatte auf jeden Fall einen Namen, mit dem man halt diese Skelette relativ leicht rausbekommen konnte, in Hardware sogar. Und dieses Prinzip kann man halt auch wunderbar auf Roboter stecken und deren Daten halt benutzen, um dann halt wirklich 3D-Punktwolken von Räumen zu machen.
Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen ähnlich zu dem, wie so Motion Capture gemacht wird für Filme, ne? Also da haben dann halt, anstatt dass halt projiziert jetzt, wird, ja, haben dann halt die Schauspieler dann irgendwelche Punkte auf, also halt so einen Anzug mit irgendwelchen bestimmten Punkten draufkleben, die dann Markern, die dann ein bestimmtes Licht reflektieren, was dann auf die Szene raufgeschieden wird, und dann kann dann halt die Kamera eben diese Punkte verfolgen und daraus dann halt errechnen, wo der Schauspieler sich gerade befindet, um dann da irgendwie einen irgendwas reinzurechnen per Computeranimation.
Naja, in der Regel wird halt ein anderer Körper über die Bewegung gelegt, sozusagen. Aber du kriegst halt einen natürlichen Bewegungsverlauf, ohne das alles einzeln animieren zu müssen.
Ein Sensortyp, den wir auch noch nicht genannt haben, der aber quasi in diesem Raum viermal vorhanden ist, sind die sogenannten IMUs. Weiß jemand, was eine IMU ist? Eine Inertial Measurement Unit, das heißt ein Bewegungssensor. Und das sind meistens in den Smartphones verbaut. Und seitdem es die Smartphones gibt, sind die auch extrem günstig geworden, diese Sensoren. Das heißt, meistens sind die 9 Grade von Freiheit messen die. Das heißt, Gyroskop, Accelerometer und Magnetoskop. Das heißt, Accelerometer ist Beschleunigungssensor, Gyroskop ist Lagesensor, ne, in 3 Achsen. Deswegen immer 9 Grade. Und der dritte Typ ist Magnetoskop, das heißt Himmelsrichtung. Also wo der Norden, Nordpol gerade hinzeigt oder wo gerade das nächste große Metallstück sich befindet. Also die sind sehr anfällig für Störungen, diese Magnetismus.
Also Accelerometer habe ich ja auch 2 Stück dabei. Hier linkes Ohr, rechtes Ohr.
Perfekt. Ja, also man erkennt die Arten und Weisen, wie man seine Umwelt wahrnimmt, wird natürlich auch in der Elektrotechnik nachgebildet, weil sie halt sich auch als nützlich erwiesen haben,
ja,
zu wissen.
Das sind ja auch quasi, das sind ja elektromechanische Systeme, diese IMUs. Also ich weiß gar nicht genau, wie das funktioniert. Ne? Das ist ja im Grunde genommen im Schaden, die werden ja irgendwie so mikroskopisch quasi ausgeätzt, diese Sensoren. Und dann, je nachdem, wie sozusagen die Beschleunigung oder die Erdbeschleunigung ist, dann hängen die sozusagen durch, wie so eine kleine Feder.
Und dann, ja, wie eine Waage quasi. Ja. Die funktioniert ja genauso, dass du halt die Spannung dann da drauf bist. Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr spannender Bereich, den man dort machen kann. Die Sensoren werden halt immer billiger, weil sie halt immer mehr überall verbaut werden. Also gerade auch Temperaturfühler oder so Rotary Encoder, also so, mit dem man so Knöpfe auch mal mehr als 360 Grad drehen kann. Also ich weiß nicht, wer das von früher noch so kennt. Die Radios, die hatten ja dann meistens einen ganz weit unten und einen ganz weit oben. Das waren noch normale Potentiometer. Mittlerweile macht man ja alles mit Rotationsencodern, das heißt mit so... Ja, weiß nicht, ob man da ins Detail gehen muss, welche Lochscheibe da was steuert. Aber auf jeden Fall gibt es immer mehr Sachen, die coole Dinge können, teilweise schon in Hardware. Die laufen dann alle zusammen in immer wieder kleiner werdenden Computern. Kleine Computer sind, wie schon öfter genannt, hier der Arduino, das Mikrocontroller, der in der Lage ist, Dinge zu schalten, Hardwareprotokolle zu sprechen. Ist auch der ESP32, das ist ein Rechner, der kostet 3 Euro, hat aber WLAN drauf, 240 MHz Dual-Core. Das heißt, es ist eigentlich ein richtig potenter Rechner. Wenn man das mal 20 Jahre zurück betrachten würde, würde man sich da die Finger nachlecken und könnte danach die sind mit deutlich weniger auf dem Mond gelandet, als dieses Ding für 3 Euro. Raspberry Pi ist auch so ein Gerät, was die Hardware-Welt wirklich beeinflusst hat, also gerade die Roboterbauwelt hat. Also viele Informatiker, die viel programmiert haben und dann halt angefangen haben, ihre Wohnung zu steuern mit Licht an, Licht aus, haben über den Raspberry Pi da ihre Schnittstelle gefunden. Und das sind genauso die Dinge, die auch zum Einsatz kommen beim Roboterbau.
Das war ja auch unsere Sendung vom November, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, 5 Jahre Raspberry Pi.
5 Jahre Himbeerkuchen, genau. So, wir haben jetzt also über Aktoren gesprochen, Dinge, die Dinge bewegen. Wir haben über Akkumulatoren gesprochen, Dinge, die Energie speichern und abgeben können. Über Sensoren haben wir gesprochen, die Welt wahrnehmen. Wir haben auch ganz kurz über Prozessoren gesprochen, die diese Informationen nehmen und daraus Informationen machen. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist die Mathematik der ganzen Geschichte. Wir haben nur noch 7 Minuten Zeit und deswegen gehen wir nur so ganz kurz die Stichpunkte an. Was ist das Problem in der Robotik? Warum braucht man da Mathematik? Naja, einerseits ist es halt wichtig, dass man mit den Sensordaten irgendwas macht und dann man halt rauskriegt zum Beispiel, wo befindet man sich gerade. Das ist eine sehr wichtige Information für so einen Roboter, denn dann kann man nicht auch Entscheidungen treffen wie, passe ich da durch? Ist das eine Wand? Kann ich da gegenlaufen oder kann ich da rundherum laufen? Solche Hinderniserkennung. Man braucht eine Eigenwahrnehmung. Das heißt, so ein Roboter muss wissen, wie groß er ist, wo sich sein Fuß gerade befindet. Gerade bei Fußrobotern ist das schwierig. Da musst du ja quasi ausgehen vom Torso über den ersten Motorstand, die Länge des ersten Beinteiles zu rechnen, dann in den zweiten Motor, über dessen Stand, halt in das dritte den zweiten Teil des Beines, in den dritten Teil des Beines und bis runter zum Boden, um dann zu wissen, wo sich dein Fuß befindet. Ja, also man hat sehr schnell auch im dreidimensionalen Raum zu tun. Das heißt, man muss auch viel mit Matrizen hin und her rechnen. Das wird relativ schnell sehr eklig und kompliziert. Also wer sich da mal mit beschäftigen will, das sind so Trajektoren, Matrizentransformationen. Slamming ist etwas, was man danach suchen kann. Slamming heißt Simultaneous Localization and Mapping. Das heißt, da werden verschiedene Sensordaten zusammengenommen, gewichtet, nämlich über den Extended Kalman-Filter, wer sich da belesen möchte.
Ist, denke ich, auch allgemein auch so ein Problem, weil bei Robotern hat man häufig, ist häufig so, dass man ja den Input von mehreren Sensoren hat und häufig hat man auch eine gewisse Redundanz, genau. Sage ich mal. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen LiDAR hat und gleichzeitig noch eine Kamera, kann man ja rein theoretisch zum Beispiel aus einer stereoskopischen Kamera Ortspositionsdaten ermitteln, genau. Und gleichzeitig das LiDAR hat man auch nochmal Positionsdaten.
Dazu kommt die IMU, auch noch ermittelt, wie sehr man beschleunigt wurde, wie man gerade liegt mit dem Gyroskop oder wo gerade Norden ist. Das heißt, es ist ja auch wichtig, wenn man da irgendwie sich bewegt.
So wie man sozusagen diese ganzen Sensordaten
GPS auch dazu, wenn man ein Auto ist oder so. Und wie man das dann gewichtet zusammenrechnet, das sind alles numerische Verfahren. Also gerade Extended Kalman-Filter kann ich euch da nur ans Herz legen. Das ist, ja, mathematisch kann man da den Kopf aufmachen und sehr lange Dinge reinfüllen, bevor man da dahinter steigt. Die Robotik hat dann natürlich auch gewisse Problematiken, dass es halt, gerade wenn es geteilte Kontexte sind, also wenn zwei Roboter sich untereinander finden sollen, wenn zum Beispiel zwei Roboterarme nicht miteinander kollidieren sollen, müssen sie wissen, wo sie sind, wo ihr Armendpunkt ist und wann sie zusammenstoßen und wann nicht und wie nah sie sich eigentlich kommen dürfen und solche Sachen. Also gerade im Multiroboter-Kontext wird es ganz schnell sehr eklig, wenn es um Kartenzeichnen geht und sowas. Es gibt aber neben den Ansprüchen der Mathematik auch die Ansprüche der Software. Ne? Also es ist nicht nur ein Roboter, sondern es ist ein System aus verteilten Komponenten. Ne? Also die Motoren müssen gesteuert werden, die Karte muss gezeichnet werden, das muss alles irgendwie berechnet sein, die Sensoren müssen ausgelesen werden. Da kommt man ganz schnell auf ein System, was aus mehreren Computern besteht oder aus mehreren Controllern besteht. Das heißt, man hat nicht nur noch einen Computer, dem man sagt, jetzt machen wir das, sondern man hat mit Gleichzeitigkeit zu tun, man hat mit Zeitstempel zu tun. Man muss auch irgendwie darauf kommen, dass man vielleicht nicht immer Zugriff auf den Roboter hat. Also Simulierbarkeit ist ein ganz großes Thema. Na, man hat halt irgendwie ein teures System. Das Ding kostet 400.000 oder so ein humanoider Roboter, wenn man den selber baut. Und da will Programmierer XY mal was dran probieren, dann wäre es halt gut, dass er das nicht gleich am Originalroboter probiert, der dann halt irgendwie an der Tür umkippt, sondern es wäre vielleicht ganz gut, wenn man das in einer Simulationsumgebung vielleicht auch mal testen könnte. Und warum das eigentlich für jeden Roboter komplett selbst programmieren? Also warum sollte man sich jedes Mal hinsetzen und so ein verteiltes System schreiben? Warum sollte man sich eigentlich hinsetzen und Simulierer-Frameworks schreiben? Nein, die Wiederbenutzbarkeit von Funktionalität ist ein ganz wichtiges Thema, was sich halt in den letzten Jahren rapide geändert hat. Und das ist eigentlich auch ein Thema für eine eigene Sendung. Das nennt sich nämlich das Robot Operating System. Das ist ein Betriebssystem, ein Meta-Betriebssystem, wie sie selber sagen. Erfunden wurde das von Scott Hessen. Scott Hessen ist einer der drei Google-Gründer gewesen quasi. Also neben Page und dessen Namen ich jetzt vergessen habe, hat er quasi...
Sergey Brin.
Oh, hat der mitprogrammiert und hat auch bei Yahoo das E-Mail programmiert, war dann also irgendwann selber relativ schnell Milliardär und hat sich dann so 30 Leute eingestellt und hat einfach mal ein Roboter-Betriebssystem geschrieben, wie man es sich quasi wünscht. Einfach ein paar Jahre dran gemacht, hat sich natürlich dann wieder selbstständig gemacht und wieder irgendwie Kohle draus gemacht, aber... Dieses Roboter-Betriebssystem hat sich halt da der Sache verschrieben, Dinge zu paketieren. Das heißt, die Information, wie man einen Temperatursensor ausliest, ist zum Beispiel ein Paket. Wie man einen Motor steuert, ist ein Paket. Wie man einen Kalman-Filter benutzt, ist ein Paket. Wie man Slamming benutzt, ist ein Paket. Also man kann quasi auch dann verschiedene Pakete untereinander austauschen und wiederverwenden. Das heißt, wenn man sich da einmal eingearbeitet hat, ist es relativ schnell möglich, mit drei Motoren und einer Xtion, also hier so einer Tiefenkamera aus dem Wohnzimmer, da einen autonomen Roboter zu bauen, der in der Lage ist, eine Tür zu finden und eine Karte des Raumes zu zeichnen und sowas. Und ja, da sollten wir mal bei Gelegenheit drüber reden. Das Ding ist frei lizenziert. Es ist frei runterladbar. ROS.org, Robot Operating System. Und in Dresden gibt es eine AG, die das macht, die von der TU ist. Die kümmern sich darum, die TU Roboter AG, turak.de. Team Hector ist es in Darmstadt. Die sind auf jeden Fall international sehr gut. Und wer mag, kann sich ja mal so einen Billigroboter angucken und nach Amu Zero googeln. Das ist nämlich der Roboter, den ich mal gebaut habe vor langer Zeit.
Ich sehe gerade, wir hatten auch mal kurz über Roboter in der Wissenschaft und so geredet. Da habe ich gesehen, da gibt es einen RoboNow 2. Soweit ich weiß, basiert er auch auf ROS. Also das, ja. Der sollte für so Außeneinsätze, Reparaturen und so an der ISS, der benutzt das, soweit ich weiß, auch.
Ist ein freies System, wird überall benutzt und man kann sich den Fuhrpark an Robotern angucken. Leute, wir haben eine Minute Zeit. Jeder noch einen Satz.
Ich lese jetzt einfach die Asimovschen Gesetze als Abschluss.
Ach, ja, sehr gut.
Sammelsweise überhaupt nicht mehr gemacht, aber das passt schön als Abschluss. Erstens. Ein Roboter darf kein menschliches Wesen wissentlich verletzen oder durch Untätigkeit wissentlich zulassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird. Zweitens, ein Roboter muss den ihm von einem Menschen gegebenen Befehlen gehorchen, es sei denn, ein solcher Befehl würde mit Regel 1 kollidieren. Drittens, ein Roboter muss seine Existenz beschützen, solange dieser Schutz nicht mit Regel 1 oder 2 kollidiert. Viertens, ein Roboter muss Penta-Radio hören, solange diese Hörerschaft nicht mit Regel 1 oder 2 oder 3 kollidiert. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal, wo wir über Ross reden. Dankeschön, Christoph.
Tschüss.
Tschüss.